Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Da sind wir mal wieder.
Ja.
Ja. Ja. Kurze Pause, okay.
Wir sind hier. Zumindest ich bin da.
Ne, ich ja auch. Also ob du da bist, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Vor ein paar Minuten sah es noch nicht so aus. Wir hatten ja so kleine Anlaufprobleme.
Nee, was heißt Anlaufprobleme? Mein Rechner braucht einfach länger, bis er hochgefahren ist.
Naja, aber ich hatte das Gefühl, dass es sonst immer schneller funktionierte.
Ja, ja, ich hatte ja gesagt, ich muss immer neu starten.
Ja, ja.
Und okay, dann hatten wir das Problem ja noch. Ich habe ja hier den neu verkabelt und alles. Dann kam ja hier, sag mal, wie heißt es nochmal? Studio Link kam mit den Interface-Einstellungen irgendwie durcheinander.
Ja, ja.
Ja, ja, dann stimmte das mit dem Gain-Level auf einmal nicht mehr und ach, alles, es ist, sag ja, du ziehst dir irgendwo einen Stecker, ja, und schon geht alles nicht mehr, das ist schlimm, das ist echt schlimm.
Ja, ja, es ist Technik, die begeistert.
Ich muss hier endlich mal auf ein vernünftiges System steigen, ja.
Das ist ja aber der Running Gag, der sich schon durch…
Nein, nicht Hardware, sondern Software, ich muss mal auf Windows umsteigen.
Du hast gerade von einem vernünftigen System gesprochen und nicht von einem…
Ja, sag ja.
Okay. Ja, sag ja.
Weg von macOS Sierra hin zu Windows 11. Ja, wieso hat er jetzt Sierra gesagt? Ja, mein Mini läuft noch auf Sierra.
Ja. Also mit Sierra verbinde ich eigentlich ein Spiele-Publisher.
Ach so, ich habe schon gedacht, ein Auto.
Ja, auch.
Mhm. Was war das? Ford?
Ford Sierra, ja. Mhm.
Ja, ja.
Nee, aber ein Publisher im Spielebereich.
Die gibt's, ja, das auch.
Mhm. Die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Die wurden noch aufgekauft.
Oh, das darfst du mich jetzt nicht fragen.
Okay. Okay, gut. Wusstest du eigentlich, dass Sony und Nintendo mal zusammen eine Spielekonsole entwickelt haben, die aber niemals auf den Markt gekommen ist?
Sony hat für Nintendo an einem CD-Laufwerk gearbeitet, an einer CD-ROM-Lösung für das. War das das N64 damals? Oder war das noch das Super NES?
Ich glaube, das Super NES.
Ich glaube, das Super, ich glaube, das SNES, ja, genau. Ja, aber dann hat ja Nintendo dann Rückzieher gemacht und daraus wurde dann klar im Prinzip die PS1, ja.
Richtig, genau. Und da habe ich gestern eine schöne Dokumentation zugesehen. Es gab wohl schon 200 Prototypen, die auch irgendwo produziert worden sind.
Ja, ja.
Davon ist aber nur angeblich eine übrig geblieben und die wurde vor ein paar Monaten versteigert für 360.000 US-Dollar. Wahnsinn.
Das Schöne ist ja, glaube ich, das System funktioniert sogar.
Ja.
Wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und es müsste irgendwo dazu sogar ein Video geben, wo man die in Betrieb sieht.
Ja, ich glaube, da gibt es einige Videos.
Aber nur ein System bin ich jetzt überfragt. Ja.
Also laut dieser Dokumentation ist ja, ein System übrig geblieben und das wurde versteigert. Das ist wahnsinnig. 360.
Ja, da sieht man auch mal, hätte es damals nicht diese Zusammenarbeit, beziehungsweise diese Nicht-Zusammenarbeit angegeben,
ja,
hätten wir heute keine PlayStation. Ja.
Ja. Ja. Das ist wohl wahr.
Da wäre interessant zu wissen, wie der Spielemarkt heute aussehen würde.
Naja, es gibt so viele Entscheidungen, die getroffen worden sind oder die im Endeffekt nicht getroffen worden sind, wo es wirklich mal interessant gewesen wäre, ja, was passiert wäre, wenn diese Entscheidung so gefallen worden wäre. Zum Beispiel, es stand ja auch mal zur Diskussion, dass Commodore Apple kauft. Also ganz, das ist natürlich ganz, 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 ganz lange her, aber das, diese Verhandlungen gab es ja auch einmal. Ich glaube, dann wäre das auch alles etwas anders verlaufen.
Hätte Commodore 2, 3 Entscheidungen anders getroffen, wären die heute wahrscheinlich immer noch im Business, ja.
Und, ja,
wie weit oder wie groß der Marktanteil wäre, ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, die wären heute noch im Business. Ob es noch Computer wären oder wirklich dann reine Spielekonsolen, ist die Frage.
Mhm.
Ob sie mit reinen Spielekonsolen überlebt hatten, Ja, ist halt die Frage, aber ich denke mal, die werden den Weg, hatten versucht, auf jeden Fall den Weg zu gehen und wie gesagt, 2, 3 Entscheidungen anders getroffen. Mhm. Vielleicht gerade was die Amiga-OS-Entwicklung betroffen hat, da mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Wie gesagt, Hardware-Entscheidungen ein bisschen anders getroffen und dann wären sie vielleicht heute noch da, ja. Die Frage wäre halt, mit welchen Prozessoren wären sie heute da?
Das
ist halt die andere Frage.
Ja.
Aber ja, ich weine meinem Amiga ja immer noch hinterher, beziehungsweise Commodore generell. Aber was willst du machen, ja? Ich vermisse auch Atari beziehungsweise Sega im Hardware-Geschäft.
Sega, ja. Atari jetzt machen, nicht so, aber Sega.
Oh, ja. Doch. Ja. Atari auch, ja. Wenn du mal überlegst hier, dass die ja unter anderem mit dem Atari ST ja eigentlich auch sehr gut aufgestellt waren und da sicherlich auch in der Konsolenecke hätte was gehen können, wenn Atari da wieder ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, aber ja, es waren halt schlechte Zeiten damals, ja. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ja dann der Markt im Prinzip ja zusammengebrochen ist. Wie gesagt, Sega hat ja damals auch die Entscheidung getroffen, auf das Hardware-Geschäft oder aus der Hardware auszusteigen. Atari mit dem Jaguar damals auch, ja, wobei das Angebot auch so ein Ding, ja. Die Hardware hat ja auch nicht das gehalten, was sie versprochen hat. Die SE64-Bit-Konsole, ja, das ist ja heute eigentlich noch so ein Witz. Aber nach wie vor bin ich gerade auch von der ersten Lynx-Version sehr begeistert, ja.
Ja, obwohl das war ja ein Riesending, ne? Also,
ja, aber das war ein wirklich sehr schönes Stück Hardware. So wirklich ein paar schöne Sachen für das vom zweiten Lynx war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das erste nach wie vor hat einen großen Platz bei mir in meinem Gadget-Herzen, ja.
Ja, es gibt so Vintage-Hardware, an die man sich gerne zurückerinnert. Also damals war es natürlich keine Vintage-Hardware, aber heute ist es sie natürlich. Und ich sag mal, es gibt wenige Produkte, wie zum Beispiel auch der Amiga, der so viel Erinnerungen zurück oder der so viel prägnante Erinnerungen bei mir im Gehirn hinterlassen hat. Die PCs, die ich zur damaligen Zeit hatte, zeitgleich, die sind alle verschwommen von der Erinnerung, aber so die Amigas, die ich hatte, 1200er etc., das ist alles noch sehr gut in meiner Erinnerung geblieben, ja, auf jeden Fall.
Ich habe ja am Amiga so lange festgehalten, wie es nur ging, ja. Mir kam ja kein PC damals ins Haus.
Ja, ich war ja jemand, der immer so ein bisschen auf, also zumindest damals war es so, der parallel auf verschiedenen Systemen unterwegs war. Also PC hatte ich sehr oft zeitgleich zum Amiga, dann später zeitgleich zu den Macs, bin ich immer so zweigleisig gefahren. Das war natürlich auch berufsbedingt der Fall, dass ich das einfach musste, weil ich damals nicht den Luxus hatte, berufstechnisch ausschließlich mit Mac unterwegs zu sein. Und das hat sich ja Gott sei Dank geändert, aber damals war ich dann multisystemtechnisch unterwegs. Ja.
Hättest du wollen mit Commodore mobil sein, hättest du sowieso ein Problem gehabt, ja.
Doch, es gab Alternativen. Zum Beispiel den C64 gab es als Portable-Version, der SX64.
SX64, ja, genau. Aber das wäre ein Problem gewesen. Was hättest du damit groß machen wollen?
Sehr wenig.
Also zu der Zeit, wo es von anderen, wie gesagt, gerade im PC-Bereich ja wirklich alle wesentlich bessere Hardware mobil gab. Von Commodore hast du da ja eigentlich im Prinzip nichts gekriegt, ja.
Ja, naja, der SX64, das war ja auch ein Riesending, ne? Also der war schwer, ich glaube das aber Ding 10, 12 Kilo, ja.
Aber auch wieder ein schönes Stück Technik, ja.
Also ja, auf jeden Fall.
Mit dem man eigentlich arbeiten wollte, aber.
Naja, es gab ja nichts anderes.
Wir hatten ja nichts.
Ja, aber es ist ja wirklich so, ne. Ich war Ostern mal wieder so ein bisschen auf dem Aufräumtrip unterwegs und bin dann im Keller verschwunden und habe wirklich versucht, so mich von Retro-Hardware zu trennen. Und ich muss zugeben, es ist mir sehr schwer gefallen, einiges auszu sortieren. Ich habe mich dann dazu entschlossen, etwas optimierter die Komponenten zu organisieren und zusammenzupacken und habe mir dann halt eingeredet, naja, hast jetzt ja auch ein bisschen aufgeräumt.
Also, da habe ich im Prinzip eigentlich gar nichts mehr.
Ah.
Ich habe nichts mehr von meinen alten C64, Amigas, habe ich alles nichts mehr. Auch was jetzt alte Spielekonsolen betrifft, habe ich überhaupt nichts mehr. Bis auf das Einzige, was ich noch habe, ist wirklich an alter Hardware. Irgendwo müsste ich noch ein Super Nintendo haben.
Mhm.
Die Turbo Duo habe ich auf jeden Fall noch. Also die PC Engine leider auch nicht mehr mit dem CD-Laufwerk, aber die Turbo Duo habe ich auf jeden Fall noch. Die kam ja auch wesentlich später erst ins Haus. Und ich müsste haben, wie hieß denn das nochmal? Dieses portable Mega Drive CD-System.
Mega CD
Player aussah.
Das war
nicht Mega CD. Wie hieß das nochmal?
Ist das nicht Mega CD? Das hatte hinten den Cartridge Schacht und vorne das CD-Laufwerk direkt davor geschaltet. Das war nach meiner Meinung Mega CD.
Nee, Mega CD war ja das CD-Laufwerk, glaube ich, für das Multimega.
Multimega, ja, Mega CD Multimega war ja der Aufsatz für den Sega Mega Drive 2, den man daneben gestellt hat. Genau.
Das war das Mega CD.
Genau, und das andere war Multi.
Multimega, genau. Und den müsste ich auch noch irgendwo haben, allerdings nicht mehr das Netzteil.
Ja.
Ist irgendwo verloren bei irgendeinem Umzug.
Den habe ich auch noch. Den
müsste ich auch noch haben, weil ja. Das Ding ist richtig geil.
Das war auch schweineteuer, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr. Weil den habe ich ja, wie gesagt, seit damals habe ich den. Ja, den habe ich nie hergegeben, weil das ist wirklich ein richtig geiles Stück Technik, ja. Von was ich mich ja leider auch getrennt habe, ist dieses portable PC-Engine gewesen.
Mhm.
Das war auch ein richtig geiles Stück Technik, aber das habe ich leider nicht mehr.
Mhm.
Weil da konntest du ja auch, die original U-Cards haben da drin funktioniert und ich glaube PC Engine GT oder so hieß die.
Mhm.
Das war auch ein richtig geiles Stück Technik. Eine PC Engine in ja ungefähr Gameboy-Größe.
Mhm.
Nur wesentlich geiler. Und
ja. Schweineteuer,
aber ja. Ich glaube, die US-Version hieß, glaube ich, Turbo Express, ja. Das ist auch ein richtig geiles Stück Technik. Da ärgere ich mich heute noch, dass ich die nicht mehr habe, ja.
Mhm. Ja, es ist schwierig. Ich habe dann echt so ein schlechtes Gewissen, sowas wegzuschmeißen. Auch wenn es heutzutage im Endeffekt von der Technik her wertlos ist. Aber man verbindet ja mit gewissen Dingen irgendwie Erinnerungen und, das ist dann immer schwierig, da was wegzuschmeißen oder wegzugeben.
Also davon würde ich definitiv nichts wegschmeißen, weil ist Technik, die, solange sie nicht defekt geht,
auf
jeden Fall funktioniert, weil du brauchst da keine Online-Verbindung, kein Internet, kein gar nichts.
Genau.
Karte rein, funktioniert.
So ist es.
Solange nichts kaputt geht, Problematik ist halt wirklich, reparieren wir heute sowas, ja, da brauchst du schon einen vernünftigen Bastler, der
auch sich damit auskennt.
Eventuell auch kreativ reparieren kann, weil kriegt man da irgendwelche Ersatzteile.
Ja, und vor allen Dingen, gerade wenn du dich ein bisschen damit auch auskennst, musst du auch das dementsprechende Werkzeug dazu haben. Ja, das ist ja nicht günstig. Gerade wenn es in den Bereich der Löttechnik geht, da kannst du ja nicht mit so einer primitiven Lötstation anfangen. Da geht es natürlich dann auch schon in die professionelle Ausstattung hinein. Ne? Allein auch, um die defekten Leiterbahnen zu analysieren, festzustellen, wo ist jetzt der Defekt etc. Da brauchst du halt ein bisschen Expertise und dementsprechend auch ein bisschen Analysewerkzeug dazu. Ne? Das kostet ja alles Geld. Aber es gibt ja Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich habe letztens ein paar nette Sachen im Internet gefunden, die Retro-Hardware reparieren, also gerade im Konsolenbereich.
Ja, da gibt es auch ein paar schöne Kanäle auf YouTube.
Hm? Ja, die dementsprechend alte Hardware wieder in Gang setzen.
Ja, da gucke ich auch ab und zu mal rein. Oder generell, was jetzt auch so Instandsetzen betrifft. Ich habe zuletzt ein sehr interessantes Video gesehen über Speicherkarten, über defekte Speicherkarten und ja. Datenrettung, ja, ja. mit Verlöten und was sie da alles an technischen Lösungen oder überhaupt an Gerätschaften haben, wie du es eben schon angesprochen hattest, um da dann in diesem Bereich dann eventuell auch neu zu verkabeln, in Anführungszeichen, ja. und da noch irgendwie am Controller vorbei ja. mit entsprechender Hardware dann an die Daten noch zu kommen, die irgendwo auf diesem Chip drauf sind, ja. Das ist schon ganz interessant, ja.
Auf jeden Fall. Na gut.
So, kleiner Retro-Ausflug.
Ja, mein Gott. Es gibt Hörer, ja, die mögen das, wenn wir in die Retro-Schiene einsteigen.
Ja, ich mag es ja auch. Ja. Also ohne Ende. Ja. Das ist ja, wie gesagt, da war ich ja auch noch jung.
man ist so jung.
Ja, da wird einem mal wieder bewusst, wie alt man ist. Ja, wir haben ja vorhin über das Alter von meinem Mac Mini gesprochen.
Ja.
Wie gesagt, da wird einem mal bewusst, ja, wie alt man dann ist. Ja.
Das kann aber auch ganz.
Wenn du guckst, damals der C64 oder so, ja, in welchem Alter man das bekommen hat und das dann mal hochrechnet.
Das kann aber auch von Vorteil sein, wenn man ein bisschen älter ist, bezüglich Expertise von alter Software oder alter Hardware. Da möchte ich noch eine ganz kleine Anekdote erzählen, die ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Ich hatte in den, war das 2000er, Ende der 90er mal einen Kunden betreut, der hat eine relativ große Telefonanlage. Die Telefonanlage zu konfigurieren, das war halt damals alles mit einer Software, die unter DOS lief, ne? Also alles Einstellungen und Konfigurationen in einer ganz simplen DOS-Oberfläche oder in einem ganz simplen DOS-Programm. Und diese Anlage, die hat er dann notgedrungen immer noch als Nebenstelle, als analoge Nebenstelle hinter seiner Fritzbox betrieben, um dementsprechend die interne Kommunikation immer noch sicherzustellen. Das hat auch gut funktioniert, obwohl schon alles andere nach außen hin über die Fritzbox funktioniert. Hat er das Ding halt durchgeschliffen als analoge Nebenstelle an der Fritzbox. Das machen viele Firmen mittlerweile immer noch, um ihre alte Infrastruktur noch am Laufen zu halten. Ist zwar jetzt nicht eine ganz elegante Lösung, aber es funktioniert. Und nun kam es aber dazu, dass das Unternehmen, das hat, ich glaube, 48 Nebenstellen an dieser Telefonanlage, dass das Unternehmen jetzt aufgekauft worden ist. Und natürlich wird dann auch die ganze IT umgestellt auf das Unternehmen, was halt das aufgekauft hat. Es wird quasi so aufgesogen in diese neue IT hinein. Nun mussten die aber an die Telefonanlage ran und die einstellen. Und sie brauchten ganz dringend Daten aus dieser Telefonanlage. Und der Rechner, der immer dafür zum Einsatz kam, der wurde dann abgeklemmt und ging dann irgendwann mal in den Keller bei denen und das war ein 386er irgendwas. Also da lief, ich glaube, DOS 5.0 drauf oder so oder vielleicht auch schon DOS 6.22, keine Ahnung. Und die Firma ist auch ein bisschen weiter entfernt von mir. Und dann rief mich doch der Dienstleister an, der da das neue Telefonsystem implementieren sollte. Alles SIP-basierend, alles hochmodern und der hat dann gefragt, wie er denn an die Telefonanlage kommen würde. Ich habe gesagt, ja.
Steht im Schrank.
Serielle Schnittstelle und dann würde ich da mit einem seriellen Kabel rangehen, was man an USB ansteckt. Da gibt es ja mittlerweile schöne Adapter, wo man die Anlage mit ansprechen kann und dann irgendwie versuchen, die Software in einer DOS-Box zum Laufen zu bekommen. Tja, der wusste weder, was eine serielle Schnittstelle ist, der wusste weder, was eine DOS-Box ist. Der war so, ich will es jetzt mal nicht despektierlich sagen, aber das war so ein Fachidiot, der war nur in seiner angelernten Software zu Hause, in seiner Konfigurationssoftware für die neue Telefonanlage, aber rechts und links, fernab der konventionellen oder der normalen Wege, hatte der keinen Plan. Und da habe ich echt gezweifelt an der heutigen Generation und habe gedacht, es gibt doch echt Leute, oder wo ich das Gefühl habe, die IT nur als Beruf wahrnehmen, aber nicht als Leidenschaft das Ganze machen oder nicht auch als, ich konnte das gar nicht verstehen, dass der so ein Fachidiot war. Ne? Also,
Fachidiot würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Das Problem ist halt, wenn du mit anderer Technik groß geworden oder an anderer Technik ausgebildet worden bist und kommst dann an eine Anlage, die quasi aus der Steinzeit.
Ja,
ist, aber. Du hast nie was damit zu tun gehabt. Dann bist du natürlich gefordert, da eine Lösung zu finden. Und je nachdem, inwieweit du, wie gesagt, da halt dann entweder jemanden hast, der sich mit auskennt, oder aber du die Möglichkeit hast, dich selbst da einzuarbeiten, wird es halt schwierig.
Naja, aber ich denke doch auch, wenn ich so ein bisschen in der IT tätig bin, dann muss ich doch wissen, zumindest was eine DOS-Box ist, die es ja immer noch in Windows 11 mehr oder weniger gibt. Da gibt es ja noch die Eingabeaufforderung, auch wenn sie nicht mehr so existiert wie damals oder so umfangreich zur Verfügung steht wie damals. Aber ich muss doch so ein bisschen mich in dieser alte Welt, in der alten Welt zurechtfinden. Ne? Und das Ende vom Lied war halt folgendes: Die haben den alten Rechner wieder aus dem Keller geholt und haben versucht, den in Betrieb zu nehmen. Das hat komischerweise auch funktioniert, weil normalerweise ist es ja immer so, wenn so ein Rechner sehr lange steht, ist meistens das Netzteil kaputt oder die Festplatte hängt an irgendeiner Stelle. Das heißt, ein Headcrash etc. oder die Lager der Festplatte sind nicht mehr funktional oder sie sind verharzt oder verklemmt etc. Also wenn so ein Rechner so lange steht. Das Ding lief aber noch komischerweise. Und dann lief das Ding hoch.
Gott sei Dank.
Dann lief das Ding hoch und dann stand der alte klassische DOS-Prompt. Und der wusste nichts mehr. Da habe ich gesagt, soll er doch mal Directory
Load Sternchen,
+1. So schlimm war es nicht, ja. Aber er wusste halt gar nichts mehr. Aber ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich zur damaligen Zeit auf den Rechnern, die ich in Verwaltung hatte, immer so ein Utility-Verzeichnis angelegt habe. Da habe ich dann immer so ein paar Programme reingelegt, die ich dann teilweise vor Ort gebraucht habe zu administrativen Zwecken. Also Checkit, DOS Command Center und so weiter. Also solche kleinen Utilities, die zum größten Teil auch Shareware waren. Und da habe ich gesagt, er soll mal DCC eingeben. Und ich weiß genau, dass ich damals dann auch Batch-Dateien geschrieben habe, dass man einfach nur DCC eingeben muss und man in das DOS Command Center reingekommen ist. Und das ist im Endeffekt ein Shareware-Abklatsch von Norton Commander. Und dann startete auch DCC und er war ja völlig überfordert, obwohl ich es ja schon damit einfach gemacht habe, um schnell einen Überblick zu bekommen, was auf dem Rechner ist. Ich habe letztendlich 2 Stunden gebraucht, bis er denn die Daten aus dem Rechner oder aus der Telefonanlage rausbekommen hat, die Daten, die er halt benötigt hat. Und es war so erschreckend, dass noch nicht mal so grundsätzliche DOS-Befehle vorhanden sind. Also Wahnsinn. Also das sollte man noch als Basis heute noch drauf haben, auch wenn man ganz neu in die IT einsteigt. Weil alte DOS-Kenntnisse können einem heute auch bei aktuellen Systemen weiterhelfen. Also nicht nur, wenn man sich so mit alter Hardware beschäftigen muss, zwangsläufig, sondern auch aktuell kann einem das weiterhelfen. Aber der war ja völlig aufgeschmissen. Wahnsinn. Naja, zumindest.
Ich hoffe, du hast eine schöne Rechnung geschrieben.
Ja, man fühlt sich dann natürlich auch immer so ein bisschen schlecht, wenn man dann die Rechnung extra hoch ansetzt etc. habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe meinen normalen.
Nein, extra hoch nicht, aber.
Aber normalerweise sollte man auch sich solche Dinge, solches Retro-Wissen, solches Vintage-Wissen gut bezahlen lassen, weil die Leute sterben aus. Es ist so.
Ja, okay, die Anlage wird ja jetzt wahrscheinlich auf den aktuellen Stand gebracht und dann
die Anlage wird rausgeschmissen. Die
Frage da wieder erledigt, aber.
Ja.
Du musstest natürlich erstmal das Ding jetzt zum Laufen kriegen, ja.
Ja, klar. Naja, er braucht halt ganz spezielle Daten aus der Anlage raus.
Das erinnert mich dann auch wieder an diesen einen Film mit den Opas, die in, wie hieß dann der nochmal, in den Weltraum fliegen wegen dem Satelliten?
Space Cowboys, ja.
Genau. Ja, ja. Wo sie ja auch die Alten aus der Rente quasi geholt haben, weil alte Technik und kannte sich keiner mehr mit aus, ja.
Ja, aber ich meine, hier geht es um simple DOS-Kenntnisse und da kann man doch wirklich, ich rede jetzt nicht davon, dass man ja jetzt Unix-Kenntnisse haben muss etc., aber so rudimentäre DOS-Befehle.
In 6502 Assembler oder so. Ja.
Also so simple DOS-Befehle, die sollte man noch drauf haben, also mein Gott. Also, naja, Wahnsinn.
Ja.
So ist das. Es gibt wirklich Leute, die IT betreiben, nur als Brotjob oder nur als ganz normalen Job und das nicht aus Leidenschaft machen, hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte immer, wenn man so einen Beruf hat, dann macht man das aus Leidenschaft.
Ja, wie gesagt, wenn du nie was damit zu tun hattest und auch nie musstest und dich nicht irgendwie selbst für so eine alte Technik halt interessierst, und da keine Berührungspunkte hast, dann wirst du da nicht unbedingt was wissen. Ja, du hast vielleicht mal was gehört, aber von jetzt auf gleich da was supporten zu können, ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Und drück doch heute mal einem Jugendlichen ein altes Nokia in die Hand und sag, der soll eine SMS schreiben. Ja.
Ja, aber der wusste ja noch nicht mal, was eine RS-232 Schnittstelle ist etc. oder geschweige denn, was ein Nullmodemkabel ist. Also solche,
seit wie vielen Jahren haben wir das nicht mehr im PC-Standard? Nicht im PC, es ist ja ein Standard, aber nicht mehr in aktueller Hardware verbaut.
Das ist schon richtig, aber es ist immerhin noch ein Industriestandard, was in vielen Industriemaschinen zur Ansteuerung benutzt wird. Also die serielle Schnittstelle an sich ist noch nicht tot, ne?
Nein, das nicht, aber im Brot- und Butterbereich spielt die ja keine Rolle mehr.
Das ist richtig.
Oder gerade im Heimbereich oder aber, wie gesagt, selbst wenn du jetzt im Firmen, im normalen Büroumfeld unterwegs bist. Sagen wir mal
ja,
so, weil in Firmen, du sagst ja schon teilweise, gerade bestimmte Maschinen tauschst ja auch nicht jedes Jahr aus, gerade wenn es draußen irgendwo in der Produktion noch irgendwo ist und da, wie gesagt, da findest du teilweise auch noch ganz andere Anschlüsse, ja, die
ja, ja.
In der Regel sonst groß keine Rolle mehr spielen.
Ja, ja.
Aber mein Gott, heute in einem Büro, ja, wo hast du denn da noch hier das so einen Anschluss, ja, der dann auch noch genutzt wird, ja.
Er war ja völlig aufgeschmissen. Das hat mich echt irritiert. Ja. Ich meine, gerade wenn man ganz neue Telefonanlagen einbaut, dann wird es doch auch vorkommen, dass man da auf ältere Infrastrukturen trifft. Und dann muss man da irgendwie.
Ja, aus der Erfahrung hat er hoffentlich was für sich mitgenommen. Ne?
Und das hoffe ich. Aber er war so ziemlich leidenschaftslos. Er hat das alles so lächerlich wahrgenommen, was er da machen musste oder was er da so vor sich gesehen hat. Also,
okay, das war halt jetzt eine Möglichkeit zu lernen.
Ja, aber ich glaube, das war ihm auch nicht so
klar, wie oft kommt sowas vor.
Ja. Ja.
Hoffentlich nicht so oft, ja, weil es ist jetzt schon 2023 so eine Umstellung zu machen erst. Ja, ist auch schon so ein Ding. Klar, never change a running system, ja, aber ja, schwierig. Klar, wie oft wird das in Zukunft noch vorkommen? Trotzdem ist das ja eine Möglichkeit, sich da ein bisschen was an Wissen mitzunehmen. Weil so unmöglich ist der Fall ja nicht. Das hat man jetzt gerade ja gesehen.
Ja, es ist so. Aber ich war erstaunt, dass diese ganzen DOS-Befehle bei mir noch gesessen haben. Also
ja, ist doch schön so.
Das war sehr, sehr kurios. Manche Dinge vergisst man halt nicht.
Ja, also wie gesagt, ich würde mich auch heute auf dem C64 noch zurechtfinden, beziehungsweise auf dem Amiga, also in der Kommandozeile. Damals C64 gab es ja in dem Prinzip keine Kommandozeile, sondern du hattest ja sowieso nur das, kann man das schon Interface nennen? Ja. Wie gesagt, Amiga, da hat's ja, wie gesagt, deine Kommandozeile im Prinzip noch. Wie gesagt, okay, klar, DOS sowieso, ja, aber wo hast du heute eigentlich noch einen Grund? Ja, tief ist es ja im Prinzip nicht, aber so tief in ein System halt reinzugehen.
Also ein Also
bei mir außer man, wie gesagt, du bist beruflich darauf angewiesen, wie in deinem Fall zum Beispiel, aber für einen Normalanwender zu Hause, ja, der startet seinen PC, hat seine grafische Benutzeroberfläche, sei es jetzt macOS oder sei es Windows, ja, und was anderes wird er nie im Leben sehen. Ja.
Also ich habe letztens eine User-Migration gemacht von einem Mac auf einen anderen Mac. Der ursprüngliche Mac war so zerschossen, dass ich die Migration übers Terminal machen musste. Was anderes ging bei dem Rechner das, nicht mehr.
Ja, also das ist ja auch wieder, wie gesagt, nichts, was jemand zu Hause einfach...
Nö, das ist richtig. Aber du kannst mit dem Terminal noch verdammt viel machen, ja, wenn der Rest nicht mehr funktioniert. Und ja... Das ist
halt auf jeden Fall. Ja, und der Windows ist ja ähnlich. Also du kannst da schon sehr viel machen.
Ja.
Aber der Normalanwender wird in der Regel da nicht ran müssen. Was ist ja auch ganz gut so ist. Dafür haben wir ja die grafische Benutzeroberfläche. Ja.
Ja, okay. Aber das war ja kein normaler Anwender. Das war ja ein Spezialist.
Ja, ja,
sagte, er sei Spezialist. Ja.
Das ist nochmal was anderes. Ja, der ist Spezialist für diese Anwendung, die er da installieren soll.
Ja.
Aber was da vorher war und auf welche Hürden er da stoßen kann, das ja nochmal eine ganz andere Baustelle.
Genau.
So. Deswegen sage ich ja, hoffentlich hat er da halt für sich was mitgenommen.
Ja, hoffen wir es mal.
Ja.
Gut, gut.
Zumindest mal deine Telefonnummer wahrscheinlich.
Möglich.
Ja, das ist ja auch schon mal ein Wissen, wenn du ja weißt, auf wen du zugreifen kannst oder fragen kannst,
ist ja
schon mal viel gewonnen.
Ja, ja.
Weil wenn du da noch nicht mal weißt, wo du dir Hilfe holen kannst, ja, dann bist du ja auch aufgeschmissen. So weißt du wenigstens, okay, ich hab das schon mal gesehen und ich weiß, wen ich fragen kann und der kann helfen. Peng. Das ist auch schon mal viel wert.
So ist es.
Man muss nicht alles wissen.
Man muss nur wissen, wer es weiß.
Zum Beispiel, ja.
So ist es.
Gut. So, auch wieder eine halbe Stunde Retro aus der Retro-Ecke gelabert.
Genau. Dann lass uns mal in die
aktuelle. Haben wir eigentlich noch so zeitaktuelle Themen oder sollen wir
Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns Retro mal wieder in das Hier und Jetzt reisen.
Oh, okay, gut. Schade.
Wir können auch eine Retro-Folge draus machen, aber dann hätten wir uns thematisch besser darauf vorbereiten müssen. Außer ja über Anekdoten zu sprechen.
Also wenn du mehr als eine halbe Stunde füllen willst, ja.
So ist es, genau.
Ja.
Zumindest gibt es einen neuen lokalen Bericht aus Indien. Die Lokalzeitschrift, Zeitung.
Oh ja, die
berichtet.
Ja, geht es jetzt um die Einwohnerzahl?
Die Einwohnerzahl.
Oder die Bevölkerungsgröße, nicht die Einwohnerzahl, sondern die Bevölkerungsgröße.
Sie haben China überholt, ne?
Ja, das muss ich mir vorstellen. Ja, auf diesem wenig Land in Anführungszeichen.
Ja. Ja, so
im Vergleich zu China.
Ja. So wenig ist es ja auch nicht, aber im Vergleich schon zu China. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja, gut, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um Apple. Ja. Wir haben ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass Apple einen Retail Store in Mumbai eröffnen wird. Das soll ja angeblich in Kürze passieren. Ich glaube, es ist immer noch nicht, das Ding ist immer noch nicht eröffnet worden, aber ja, gut. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber eine lokale Zeitschrift hat berichtet, was auch eigentlich nichts Besonderes ist. Apple hat sich eine No-Go-Zone einrichten lassen, bedeutet, sie haben so eine Art Gebietsschutz bekommen, rings um das, um den Apple Store herum, dass sich in dieser Einkaufsmeile oder in dieser Einkaufsmall keine konkurrenzierenden Unternehmen ansiedeln dürfen. Und die Liste ist recht komplex. 22 Firmen sind dort aufgelistet. Von Microsoft bis HP, bis Amazon, bis Lenovo. Und sie haben auch wirklich an alles gedacht. Sie haben sogar Garmin auf der Liste. Wahrscheinlich für den Bereich der Sport-Watches. In Konkurrenz natürlich mit der Apple Watch. Und in Konkurrenz zu den AirPods haben sie auch die Firma Bose auf der Liste. Also sie haben wirklich eine breite
meine
Liste.
Freunde, ey.
Und sie überlassen jetzt nichts dem Zufall, sagen wir es mal so, ne? als ob jetzt die Firma Garmin ein Retail Store in Indien aufmachen wird. Also das halte ich ja für sehr unwahrscheinlich.
Ja, es ist halt die Frage, inwieweit es dann auch auf Händler zutrifft, die halt diese Artikel im Sortiment führen oder die Vertretung für diese Marke halt im Land sind. Oder der Importeur oder Distributeur, wie auch immer. Das wäre natürlich, wie gesagt, interessant zu wissen. Ich finde es schade. Gerade wenn man mal guckt, ja, Microsoft oder andere PC-Hersteller oder Händler oder Ketten,
ja,
die dann halt nicht irgendwie im Umfeld sein können. Klar, von Vorteil für Apple, wenn du halt nicht nebendran in den Store gehen kannst und kannst dir dann halt jetzt vielleicht auch gerade von Microsoft die Surface-Produkte mal angucken. Ich finde es wirklich schade, macht auch nicht unbedingt jetzt so einen guten Eindruck, meiner Meinung nach, jetzt für Apple, ja. Wenn man da so die Karte spielen muss.
Aber das machen auch andere Unternehmen. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, klar, aber
wie gesagt, ich finde es halt sehr schade, weil wenn du dann halt nochmal weiter irgendwie gehen musst, um da halt dann die Produkte dann entsprechend auch finden zu können, ist halt wirklich schade, ja. Ja, wobei über die Größe vom Store haben wir ja schon gesprochen. Das ist ja jetzt auch kein kleiner Store.
2000 Quadratmeter,
ja. Wer weiß, wie viel Platz da überhaupt für andere Stores noch bleibt. Aber ist schon schade.
Ja, also natürlich ist es nicht schön, aber es zeigt natürlich auch, dass Apple an alles denkt und solche Dinge halt vertraglich festhält. Und interessant ist natürlich auch, dass diese Liste mit diesen 22 Unternehmen auch so durchgegangen ist beim Vertragspartner. Also sie haben sich natürlich da eine Menge Potenzial ausgeschlossen, also eine Menge Expansionsmöglichkeiten ausgeschlossen, die natürlich in dieser Mall und im Umkreis auch entstehen könnten. Ne, also so ein Flagship Microsoft Store zum Beispiel oder meinetwegen auch ein Lenovo Store. Ich glaube, Lenovo hat keine eigenen Stores, aber Microsoft hat ja auch eigene Stores zum Beispiel. Das haben sie sich alles ausgeschlossen damit. Ne? Dann muss das schon wirtschaftlich sehr interessant sein für die Betreiber dieser Mall, dass sie halt dem zugesprochen haben. Ne?
Das wirst du ja aber überall, da wo Apple aufmacht, die haben so einen Pull-Effekt.
Ja, klar. Ich meine, gerade jetzt in Indien, da ist es ja der einzige offizielle Store, da hat das natürlich auch eine Anzugskraft und auch ein Publikum, ist natürlich auch ein Publikumsmagnet sicherlich sind nicht alle Kunden auch Leute, die dort Produkte kaufen. Viele sind wahrscheinlich auch nur interessiert, sich das mal anzuschauen. Aber trotzdem.
Ja, mein Gott, dann gehen sie in den Laden nebendran und nehmen sich noch drei Hemden mit. Der Pull-Effekt ist da, der ist unbestritten.
Ja, auf jeden Fall.
Leute rein, wo sie sind, und alle Geschäfte drumherum profitieren in der Regel. Weil selbst wenn du, wie du es eben schon gesagt hast, ja, dir nicht unbedingt ein neues MacBook Pro leisten kannst, in der Nähe, keine Ahnung, ja, und selbst wenn es nur was zu essen oder zu trinken ist, dann nimmst du dir noch ein Bubble Tea mit, ja, oder holst dir noch was auf die Hand, ja.
Ja.
Der Anbieter hat auf jeden Fall dann auch nochmal vielleicht drei Getränke, eher 30 am Tag mehr verkauft, als er sonst normalerweise machen würde. Also, wie gesagt, und davon profitiert ja jeder in der Mall im Prinzip, ja.
Ja.
Und wie gesagt, egal wo auf der Welt, der Pull-Effekt von Apple ist einfach da. Da, wo ein Apple Store ist, machen alle anderen drumherum einfach auch mehr Umsatz, ja.
Auf jeden Fall, klar. So ist es. Gut. So viel zum Apple Retail Store in Mumbai. So, und dann gibt es mal wieder eine neue Erhebung, eine neue Markterhebung von den Kollegen von IDC. Die Marktforscher von IDC haben mal sich den PC-Markt angeschaut für das Quartal 2023, also Quartal 1 2023. Und da sieht es ja im Allgemeinen nicht so gut aus. Also der ganze PC-Markt ist derzeit auf einem Abschwung sozusagen. Aber Apple hat es da wohl von allen am schwersten getroffen, wenn man diese wenn man diese Zahlen für bare Münze nimmt. Und dabei ist IDC noch einer der Marktforschungsinstitute, die noch am positivsten daran gegangen sind. Es gibt da noch ein Konkurrenz-Marktforschungsinstitut, die haben noch etwas schwarzer gemalt oder die haben den Teufel noch etwas konkreter an die Wand gemalt, als es IDC tut. Aber ich habe jetzt mal die IDC-Zahlen als Grundlage genommen, weil IDC nach meiner Meinung so eines der seriösesten Marktforschungsinstitute ist. Das hat jedenfalls die Vergangenheit gezeigt und das haben auch so die letzten Jahre gezeigt, wenn man sich die IDC-Zahlen angeschaut hat. Zumindest sieht es so aus, dass im Q1 40,5% der aktuellen Auslieferungen nach unten gegangen sind im Vergleich zum Q1 2022. Und das ist schon mal ordentlich, aber wenn man sich das mal so genau vor Augen führt, das Ganze, ist es ja auch nicht verwunderlich. Das haben wir auch schon öfter thematisiert und auch diese Thesen, die wir schon angeführt haben, die hat auch IDC angeführt. Es liegt ganz einfach daran, dass in dieser Corona-Zeit ganz viele Systeme für das Homeoffice gekauft worden sind. Viele haben sich da zu Hause neu ausgestattet und die sind halt damit zufrieden. Also so ein M1 MacBook Air ist immer noch okay, läuft immer noch wunderbar. Und viele sind halt mit ihrer aktuellen Homeoffice-Ausstattung zufrieden und haben jetzt auch nicht das Bedürfnis, jetzt auf ein M2 abzugraden oder was auch immer und sind erstmal gesättigt mit ihrer aktuellen Ausstattung. Also das ist immer noch einer der Hauptgründe, die angeführt werden, also diese Corona-Geschichte. Und der zweite Punkt ist halt die weltweite wirtschaftliche Situation, dass sich ganz, ganz viele Leute überlegen, gerade im Privatbereich, irgendwas neu anzuschaffen. Das sind so zwei Dinge, die halt ineinander hineinkommen. Und genauso sieht es auch im Businessbereich aus. Also wer sich in der Corona-Zeit da eingedeckt hat oder neu aufgestellt hat, der ist halt mit dieser Hardware, die in dem Zeitraum erschienen ist, immer noch sehr gut aufgestellt. Und deswegen erwartet IDC auch eine Erholung erst in Q4 2023 beziehungsweise Q1 24, weil da kommt dann nochmal auch im Windows-Bereich zum Beispiel so die größere Migrationswelle für Windows 11 und man erwartet dann auch im macOS-Bereich, also besser gesagt nicht im macOS-Bereich, sondern auch im MacBook-Bereich oder auch bei den Desktop-PCs so eine größere Aktualisierungswelle, dass vielleicht dann die Leute, die sich ein M1 geholt haben, dann auch ein Bedürfnis haben, abzugraden. Also so, wie gesagt, Ende des Jahres, Anfang 24 soll sich das Ganze so ein bisschen erholen. Aber im Moment stagniert der Markt oder ist rückgängig. Was natürlich für die Lieferketten sehr gut ist, weil die haben die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu erholen von der ganzen Sache, die Rückstände so ein bisschen aufzuarbeiten. Also für die allgemeine Hardware-Situation, Lieferketten-Situation ist es, denke ich, sehr positiv. Für die wirtschaftliche Situation sieht das eher nicht so gut aus.
Tja. Ja, das ist halt die Frage, einmal, was bedeutet das eventuell in Richtung Preisgestaltung für die Kunden, ja, kann da die ein oder andere, oder ist da bei dem einen oder anderen Hersteller noch Luft, dass sie vielleicht auch Preise mal nach unten korrigieren können, ja, anstatt die letzten Monate halt nur eine Richtung nach oben, ja, alles wird teurer. Mhm. Vielleicht sieht man da ja die Möglichkeit, da auch nochmal, wie gesagt, Preise vielleicht ein bisschen interessanter zu machen, gerade wenn vielleicht Long Inventory irgendwo ist, ja, und du da nicht unbedingt auf dem Produkt sitzt, aber du vielleicht guckst über den Preis nochmal ein bisschen halt Lager abzubauen. Wäre so die Hoffnung, dass sich da vielleicht mal ein bisschen was tut nach unten. Und für Apple muss man einfach mal gucken, da sind ja ein paar neue Produkte in der Pipeline. Wir warten ja auf das 15er MacBook Air. Mhm. Was kann das bedeuten in Bezug auf Verkaufszahlen? Warten da wirklich Kunden drauf oder kann das Kunden dazu verleiten, sich ein neues MacBook Pro 15 Zoll zu kaufen? Dann halten sich ja immer noch die Gerüchte in Bezug auf MacBook, ja, dass da vielleicht noch was Neues kommen soll. Und ja, muss man einfach mal gucken, ob das, wie gesagt, genug Motivation wäre, um halt da nochmal eventuell Geräte abzusetzen.
Ja.
Ich denke, das 15er hätte auf jeden Fall Chancen. Wir hatten da kurz vor der Aufnahme noch drüber gesprochen. Es ist halt auch da wieder die Frage des Preises. Ja, wie positioniert sich's oder wie positioniert Apple das vom Preis her auch gerade im Vergleich zu den Pros?
Ja.
Und dann halt auch zu dem Standard oder zu dem aktuell ja MacBook Air. Wäre da eventuell eine Preiskorrektur nach unten möglich, dass es vom Einstieg her interessanter wird? Oder aber, ja, was ja auch aktuell Gerüchte sind, bleibt da einfach das MacBook Pro 13 Zoll?
Ja, das soll ja angeblich bleiben, ja.
Ja, ja, und nochmal ein Update kriegen, wo sich mir wirklich die Nackenhaare stellen.
Ja, ja.
Streicht das Gerät bitte, ja, und bringt und macht das Geld, was er da spart, ja, steckt das doch lieber in das MacBook Air und reduziert da ein bisschen den Preis, ja.
So sehe ich das auch, dass man das 15er ungefähr in dem Preisbereich positioniert, wo das 13er MacBook Air unterwegs ist, vielleicht ein bisschen teurer, aber jetzt, dass es nicht ganz so nah am Pro-Gerät dran ist preislich, dass es doch schon deutlichen Abstand hat, preislich gesehen.
Ja.
Und das 13er, wie gesagt, ein bisschen günstiger und nehmt das 13er MacBook Pro raus, weil ich meine, das Ding ist designtechnisch veraltet. Das spricht nicht mehr die aktuelle Designsprache von Apple und passt nicht mehr in das Portfolio, nach meiner Meinung. Und ich würde echt gern mal diese Verkaufszahlen kennen oder wissen, was Apple
davon. Das verkauft sich ja angeblich immer noch gut.
Ja, also, ich meine, das muss ja der Hauptgrund sein. Das muss ja einer der Hauptgründe sein, warum Apple das Ganze im Sortiment lässt.
Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ja.
Ich kann
dass sich das Ding so gut verkauft
angeblich. Ja, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass das ein Business-Gerät ist, was im Business-Bereich gut gekauft wird oder was so das Brot- und Butter-Gerät ist für einige Business-Anwendungen. Aber dafür ist es ja auch preislich jetzt nicht so interessant, um jetzt nicht zu einer Alternative zu greifen. Also eine Alternative im Apple-Kosmos zu greifen. Finde ich jetzt. Aber es ist, ich denke mal, das ist das iPhone SE im MacBook-Bereich sozusagen. Also da sehe ich eine gewisse Analogie. iPhone SE geht im Business-Bereich auch sehr gut, weil es günstig ist. Und genauso sehe ich das auch irgendwo im MacBook Pro-Bereich, dass das businesstechnisch gute Absatzzahlen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das technologische Gründe hat. Das muss ja, und vielleicht gibt es dann ja auch noch gewisse Rabatte, wenn man gleich mal 1000 Stück davon einkauft, also einen großen Volumen-Deal abschließt für irgendeine Firma oder für irgendeinen Business-Bereich abschließt. Kann ja alles möglich sein, keine Frage. Natürlich gibt es da eine andere Kondition, als wenn ich jetzt ein Gerät kaufe. Das sollte auf der Hand liegen, ganz klar. Ja, okay, das zu den aktuellen Verkaufszahlen. Also 40,5% ist schon mal eine Hausnummer. Aber wie gesagt, wundert mich auch im Moment nicht. Und das hat ja auch Apple mehr oder weniger auch schon vorausgesagt, wenn man sich das alles die ganzen letzten Monate angeschaut hat, dass Tim Cook gesagt hat, dass die Prognosen für das Q1 2023 nicht so gut sind. Das hat er auch alles schon mehr oder weniger so prognostiziert. Die M1-Dinger sind einfach zu gut, in Anführungsstrichen. Die sind einfach zu performant, um jetzt den Privatanwender dazu zu bringen, ja, ich brauche jetzt eine M2 oder was auch immer. Das ist leider so. Oder zum Glück so.
Ja, mein Gott, wir hatten ja sowieso in dem Bereich nie den Fall, dass du wirklich jährlich da ein Upgrade machst.
Nein.
Also da jetzt davon auszugehen, dass es auf einmal mit den Apple Silicon Chips so ist, ja, nee. Mal gucken, wie das halt mit den M3s wird. Ich denke, für viele wird das auch nicht zwingend ein Upgrade-Grund sein, weil, wie gesagt, jährlich ein neuer Prozessor ist einfach der Abstand nicht groß genug zu der Investition, die man, wie gesagt, im Privatbereich einfach gemacht hat.
Ja.
Da muss schon mehr kommen als nur, keine Ahnung, 30, 40, vielleicht auch 50% mehr Leistung. Da muss es schon von der Art her einen anderen Grund zu geben, dass du sagst, okay, ich mache jetzt ein Upgrade. Da muss man mal abwarten, inwieweit sich da halt noch was tut. Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Ja.
Aber wie gesagt, das kannst du ja versuchen dann über so Sachen wie MacBook Air 15 Zoll neuer Formfaktor. Das ist ja schon mal ein Ding.
Ja, ja, ist richtig, genau.
Wurde dann, okay, dann mache ich da das Upgrade alleine schon wegen der Größe des Displays, ja, oder mal gucken, wie gesagt, da ist dann auch der M2 ja drin. Größeres Display und mehr Leistung, ja, mache ich jetzt das Upgrade zum Beispiel. Oder das ist jetzt ein Gerät, ja, ich hatte vorher noch kein MacBook Air, jetzt kaufe ich mir ein MacBook Air. Ich denke, da ist auf jeden Fall für Apple ein bisschen was drin, dass man da gegen den Trend arbeiten kann, inwieweit oder wie viel Zahl das unterm Strich sein wird, muss man einfach abwarten.
Ja. Genau. Aber auch die derzeitige Marktsituation scheint an TSMC nicht ganz spurlos vorbeizugehen. Zumindest gab es da einen interessanten Bericht, dass die Ausbau- und Expansionspläne in der Heimat, sagen wir es mal so, etwas zurückgefahren worden sind. Bedeutet, alle Baumaßnahmen oder Bauvorhaben sind jetzt erstmal auf Eis gelegt worden. Bedeutet jetzt nicht, dass das Ganze komplett abgesägt worden ist, sondern dass es erstmal pausiert wird. Und die Pause soll so zwischen 6 und 12 Monate gehen. Eventuell werden auch komplette kleine Baumaßnahmen oder kleine Expansionspläne komplett gestrichen, ein bisschen reduziert, aber es soll sich darum im Großen und Ganzen nur um eine Aufschiebung handeln. Das heißt, erstmal Baustopp und wenn sich der Markt so ein bisschen erholt hat, soll auch die heimische Expansion quasi weitergehen. Die Expansionspläne für die ganzen Überseefabriken, die sollen quasi bestehen bleiben. Also die ganzen Fabriken, die jetzt auch in Europa oder in Indien entstehen, die sollen natürlich weiterhin gebaut werden. Und da soll halt kein Baustopp vorgenommen werden. Ja gut, das wäre ja auch ziemlich blöd, strategisch blöd, das jetzt nicht weiterzuführen, weil man möchte sich natürlich auch diversifizieren und vom heimischen Standort etwas unabhängiger machen. Von daher denke ich, ist das auch eine gute Entscheidung, die Baumaßnahmen weiter durchzuführen und das Ganze in weitere in weitere Standorte zu diversifizieren. Genau. So ist das.
Ja, an den Auslandsprojekten festzuhalten, macht ja gerade auch
politisch gesehen.
Der aktuell politischen Situation definitiv Sinn.
Genau.
Man muss da gucken, dass man da Kapazitäten aufbaut, um einfach auch der Eventualität einer Eskalation halt vorzubeugen.
Richtig.
Weil aktuell sind wir einfach in der Situation, TSMC ist mit der Chip-Produzent weltweit. Sollte der von heute auf morgen wegfallen, hätten wir ein großes Problem. Ja. Und zwar nicht nur bei Apple, sondern bei sehr vielen Firmen. Und das ist was, ja, da ist auch TSMC bestrebt, da sind Kunden von TSMC bestrebt, da einfach, wie gesagt, bei den Plänen einfach festzuhalten.
Ja.
Und da sind die auf jeden Fall gut dabei, da dran zu bleiben. Wie gesagt, vor Ort muss man halt gucken, die Nachfrage ist einfach eingebrochen, auch bei TSMC.
Ja.
Bestellungen sind zurückgegangen, neue Bestellungen bleiben aus, beziehungsweise Bestellungen werden auch nach hinten geschoben. Von daher, da jetzt Investitionen wie gesagt, bei TSMC hinten anzustellen, macht durchaus Sinn. Die Frage ist halt, wenn überraschenderweise das Geschäft wieder anziehen sollte, ja, auf welche Probleme stößt man dann kapazitätsbedingt einfach. Aber das ist dann eine Sache, mit der muss man leben. Ja. Entweder man hält jetzt aktuell an seinen Bestellungen fest oder muss einfach mit Knappheit leben können, ja, wenn es soweit ist. Ja.
So ist es, genau. Ja gut, im Moment gibt es der Markt jetzt nicht unbedingt her, noch weiter zu expandieren, zumindest in der im heimischen Bereich nicht. Ja. Deswegen hat TSMC wohl auch recht kurzfristig darauf reagiert, was man in dem Bericht lesen konnte.
Das ist ja das, wenn, wie gesagt, wenn unter anderem Apple ja dann weniger Chips bestellt oder vielleicht nach hinten schiebt. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur Apple. Lass das mal hier dann andere Kunden von TSMC auch machen. Da sind ja nicht nur 5 Chips, ja, die da vom Band laufen. Das ist ja ein bisschen mehr. Und du hast aufgrund der Nachfrage halt mit Erweiterung oder mit Ausbau geplant. Jetzt fehlen die Aufträge und dann sagst du, okay, wir erwarten in einem halben Jahr erst, dass es dann wieder anzieht, dann warum sollte man die Investition heute machen? Ja, das kann man auch in 6 Monaten machen. Ist halt doof, ja, wenn das nicht 6 Monate dauert, sondern in 2 Monaten schon soweit sein sollte. Aber das ist halt das Risiko, was ja auch die Kunden eingehen, weil wenn ich heute Aufträge verschiebe, ja, kann ich nicht unbedingt ausgehen, dass ich sie morgen wieder vorziehen kann. Ja.
So ist es, genau. So ist es. Gut, lass uns in das große Thema Nachhaltigkeit einsteigen und in die Recycling-Offensive von Apple. Da gibt es jetzt ein...
Hast du die Werbespots gesehen?
Ich habe in erster Linie die... Ich habe in erster Linie die neue Pressemitteilung intensiv durchgelesen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Deswegen möchte ich jetzt nicht die komplette Pressemitteilung durchgehen, weil das ist doch schon eine sehr gehaltvolle Information, die Apple da rausgegeben hat. Aber ich habe mal so ein paar Highlights rausgesucht. Bis 2025 möchte Apple alle Kunststoffe in ihren Produkten oder in den Produktverpackungen eliminieren. Bedeutet, selbst irgendwelche Kleber, Klebstoffe, seien sie noch so klein oder Polster, möchten sie quasi komplett rausnehmen. Derzeit beträgt der Kunststoffanteil in ihren Verpackungen noch 4% und das möchten sie bis 2025 komplett raus haben, das Ganze. Und sie möchten da auf nachhaltige Materialien setzen, wie zum Beispiel Papier, andere recycelte Faseranteile. Sie haben das auch genau aufgelistet, was sie sich da vorstellen, welche Fasern da zum Einsatz kommen sollen, welche Klebstoffe für die Etiketten zum Einsatz kommen sollen. Also sie gehen da wirklich sehr detailliert vor. Also sie denken da wirklich sehr, sehr tiefgreifend, also vom Klebstoff angefangen bis zum Etikettmaterial etc. Also da sind sie wirklich sehr radikal, was das Thema Kunststoff anbelangt. Finde ich gut. Ist auch wieder eine sehr gute Vorbildfunktion. Ich würde mir wünschen, dass das andere Unternehmen auch so praktizieren würden. Es gibt ja einige Unternehmen, die haben dann gewisse Produktreihen, die sie sehr ökologisch produzieren und auch sehr ökologisch und nachhaltig verpacken. Aber dann haben sie auch genauso Produktreihen, die sie weiterhin mehr oder weniger relativ traditionell verpacken, wo dann noch der Kunststoffanteil sehr groß ist. Das finde ich dann immer so ein bisschen halbherzig, wenn man dann halt gewisse Produktreihen so groß bewirbt. Es gibt da auch ein Unternehmen, wo wir immer wieder Produkte besprechen, die das ähnlich machen. Die haben sehr viele ökologische Produkte, sei es vom Kunststoff oder sei es auch von der Verpackung her, aber ihre traditionellen Produktreihen lassen sie mehr oder weniger weiterhin in ihrer alten Verpackung ausliefern. Und frage ich dann schon, ob das denn immer nur so ein Feigenblatt ist oder ob sie im Moment nicht anders können, weil sie einfach so viel Volumen am Start haben, dass sie nur Teilbereiche umstellen können etc. Ich weiß es nicht.
Ja, die Problematik, die du, oder bleiben wir erstmal bei Apple, weil du hattest ja angesprochen, 4%.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber man muss das ja wirklich auf die Menge mal
rechnen. Richtig.
Das sind ja, wie vorhin, die 5, ja, das sind ja nicht nur 5 iPhones, die sie verkaufen.
Richtig.
Und auch nicht nur iPhones, sondern das geht ja durch alle Produkte.
Zubehörprodukte durch. Und so weiter.
Mit das Offensichtlichste ist ja immer die Folie, in denen die Verpackungen eingeschweißt sind.
Ja.
Da muss man mal gucken, durch was sie oder wie sie das ersetzen wollen, aber das ist ja auch schon mal was. Plus, wie gesagt, andere Teile noch, die irgendwo in der Verpackung, ja, beim Herstellungsprozess oder aber laminiert, je nachdem, ja, wo halt Kunststoff zum Einsatz kommt, verwendet werden. 4% auf die Komplettmenge an Verpackung gerechnet, und die Verpackung, muss man auch sagen, sind die letzten Jahre ja wirklich durchgehend immer weiter geschrumpft. Also da haben sie ja auch schon gespart.
Ja.
Aber da nochmal jetzt 4% einsparen, alleine nur bei Apple, macht auch schon mal einiges an Tonnen an Kunststoff aus, was uns wegfällt.
Ja.
Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Ja.
Der Trend generell, ja, das ist ja auch schon eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren, geht ja generell bei sehr vielen Herstellern einfach dazu hin, auf weniger Kunststoff, gerade in der Verpackung, nicht unbedingt am Produkt, aber in der Verpackung zu verzichten. Mhm. Was ja, wie gesagt, auch schon mal ein vernünftiger Schritt ist. Komplett verzichten, momentan schwierig. Vor allem, wo willst du die Alternative denn auch her oder einkaufen?
Ja.
Es gibt Alternativen am Markt, allerdings nicht in den Mengen, die einfach weltweit benötigt werden. Die Nachfrage steigt. Deswegen ist es eigentlich auch ein sehr interessantes Geschäft, weil da einfach auch für die Hersteller ordentlich Margen zu machen sind. Ja, im Vergleich gerade zu den Standardkunststoffen ist da auf jeden Fall mehr drin. Ja, oder kann man da besser Geld verdienen? Aber die Kapazitäten, oder mit dem Grund, dass da ist einfach auch, dass halt so wenig Kapazität oder nicht genügend Kapazitäten aber da sind. Wie gesagt, Nachfrage steigt. Kannst du halt 2-3 Cent mehr verlangen für das Produkt. Muss man mal gucken, wie da in kurzfristig da einfach die Mengenentwicklungen sind. Wie kann man da die Alternativen, das Angebot einfach vergrößern. Aber ja, es ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Nach wie vor ist das Angebot einfach an Alternativen noch zu gering. Deswegen kann man da sowieso nicht von heute auf morgen alles ersetzen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Trend, der da läuft, der allerdings leider noch mehr Zeit braucht, ja, als man gerne hätte, aber
ja.
Es ist auf dem Weg, ja. Es geht nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, vor allem wenn halt jemand wie Apple den Schritt halt durchzieht. Dann ist das auch für die ganze Branche, ja, und darüber hinaus ja dann auch so ein Signal.
Ja, ja, klar, und das ist ja auch ein Signal, was dann auch logischerweise viele Unternehmen halt nachahmen. Nicht nur, dass sie die Produkte kopieren, in Anführungsstrichen, immer so ganz platt runtergebrochen, sondern natürlich auch die Verpackung und das nachhaltige Agieren im Markt sozusagen. Das wird dann logischerweise hoffentlich auch kopiert.
Du darfst das nicht unterschätzen, was auch Verpackungsmittelhersteller dann, wie gesagt, jemand muss ja mal die Alternative entwickeln.
Ja, ja, klar.
Wie gesagt, wenn die da ist, gucken sich das natürlich alle anderen sehr genau an. Ja, was hat er da gemacht? Wie hat er es gemacht? Können wir das irgendwie reproduzieren? Ja, da muss halt aufpassen, welche Patente sind da. Gibt es da irgendwelche, oder gibt es patentierte Lösungen, die halt da angegangen werden? Inwieweit kann ich das halt reproduzieren, nachvollziehen, wie komme ich an die Rohstoffe ran, die ich da brauche, oder welche werden da eingesetzt, welche Alternativen könnte ich da eventuell dafür finden, die halt jetzt keine Kunststoffalternativen sind, ja, oder die halt da Biokunststoffe, wie gesagt, Kunststoffalternativen, ja, wo kann ich die halt wie, zu welchen Preisen einkaufen und kann dann da Packungslösungen für meine Kunden oder generell für den Markt einfach anbieten. Das, wie gesagt, da darf man nicht unterschätzen, wie da der eine auf den anderen schielt. Was ja allerdings auch wieder keine schlechte Sache ist, ja.
Ja, das ist sehr positiv. Ich meine, ich erinnere mich gerade an Sonos. Ich verfolge Sonos auf Instagram, wo sie gezeigt haben, wie sie auch die Verpackung entwickelt haben zu ihren neuen Lautsprechern und wie viel Gedanken sie sich darum gemacht haben. Nicht nur um das Material, was natürlich auch zu, ich glaube, sie haben da auch eine Zahl genannt, zu 99,5% aus Papier, aus Karton besteht, sondern sie haben auch gezeigt, wie die Falttechnik ist, wie sich das verhält, wie sich der Druck ausüben kann dann auf die Verpackung, dass es trotzdem noch stabil bleibt und wie sie sich darüber Gedanken gemacht haben, das Ding so stabil wie möglich zu gestalten, aber trotzdem so klein wie möglich zu gestalten. Und ich denke, da ist auch Apple so ein bisschen der Vorreiter gewesen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den Mac Studio. Das ist das beste Beispiel, was ich gerade zur Hand habe, weil das Ding habe ich ja vor ein paar Monaten selbst ausgepackt. Wie gut durchdacht da diese Verpackung ist. Trotz, dass das Gerät ja nicht ganz so klein ist, haben sie aber die Verpackung ringsherum so klein wie möglich gehalten. Aber sie haben eine sehr clevere Verpackungstechnik, eine Verpackungsfalttechnik angewendet, um eine sehr gute Stabilität herzustellen auf Pappkartonbasis, trotzdem auch ein schönes Auspackerlebnis zu bieten. Also das Ding klappe ich ja auf und dann präsentiert sich das Ding aus einer Falttechnik heraus, sehr elegant und sehr schön, und man hat trotzdem eine sehr nachhaltige, kompakte Verpackung. Und das ist ja auch, das darf man auch nicht unterschätzen, da muss man auch schon so ein bisschen Gehirnschmalz hineinstecken, um so eine Verpackung zu entwickeln. Ja, und Sonos hat eine komplette Instagram-Kampagne daraus gemacht, wie haben sich unsere Verpackungen entwickelt oder wie haben wir unsere Verpackung generell gestaltet, um das Produkt so gut wie möglich zu schützen, um aber so wenig wie möglich Verpackungsmüll zu generieren. Ja, also, und ich denke, da war Apple auch Vorbild für Sonos. Also es kam mir sehr, sehr danach vor. Ja. So ist es. Gut, aber Verpackung ist eines. Viel wichtiger ist ja auch, dass Sie noch ein paar andere Punkte angeführt haben in Ihrer ganzen Recycling-Offensive. Sie möchten bis zum Jahr 2025 alle seltenen Erden oder auch Gold und Kobalt und das Lötzinn aus ihrem eigenen, mehr oder weniger aus ihrem eigenen recycelten Kreislauf heraus entnehmen und ihren eigenen geschlossenen Kreislauf mehr oder weniger am Start haben, dass sie nicht mehr auf neu produzierte Grundmaterialien zurückgreifen möchten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, wie ich finde, weil sie gehen ja da wirklich sehr ins Detail, also vom Lötzinn angefangen bis zu den Bestandteilen in den Akkus, sind sie da ja sehr ehrgeizig, was das Recycling angeht. Im Moment sind sie bei, glaube ich, 20%, wo sie quasi drauf zurückgreifen können. Aber dass sie das bis 2025 auf 100% hochheben, das ist doch ein sehr ehrgeiziges Ziel, was sie da anstreben. Und das übt natürlich auch auf die Zulieferer einen gewissen Druck aus, ne? Dass das so umgesetzt werden kann. Und da sind sie ja schon jahrelang dran mit den dementsprechenden Robotersystemen, die sie da vorgestellt haben. Ich glaube, das Ding hieß Daisy. Das Ding demontiert ja quasi iPhones in einer relativ schnellen Geschwindigkeit. Und diese Robotertechnik, das wollen sie jetzt natürlich auch noch weiterentwickeln. Da gab es dann ja auch, glaube ich, eine zweite Version. Ich glaube, die hieß Lian. Also es gab ja Daisy und Lian, diese beiden Roboter. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst da war. Einer von beiden auf jeden Fall. Und das wollen sie jetzt in den nächsten Jahren auch noch weiter voranbringen, dass dieser Demontageprozess jetzt auch auf andere Produktreihen noch besser und noch exakter ausgeweitet wird und noch mehr automatisiert wird. Es gibt gewisse Produkte, die immer noch manuell auseinandergenommen werden, wie zum Beispiel MacBooks. Aber da gibt es ja auch spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel, Sie haben es hier Augmented Reality genannt. Ich sehe es jetzt nicht ganz als ein Augmented Reality Produkt, weil es ist letztendlich ein weiterentwickelter Overhead-Projektor, der oberhalb der Arbeitsfläche angebracht ist und der auf die Arbeitsfläche Handlungsanweisungen gibt, also Demontageanweisungen gibt in Form von Grafiken, von Bildern, wo der Arbeiter sieht, okay, das muss ich jetzt zuerst auseinanderschrauben, dann der nächste Schritt, also quasi eine interaktive Anleitung, wie ich jetzt das MacBook auseinandernehme. Das ist natürlich eine große Hilfe für das Personal, weil man letztendlich da auch während des Arbeitsprozesses Stück für Stück durch den Demontageprozess geführt wird und man da auch Personal einstellen kann, was jetzt nicht über so eine große fachliche Expertise verfügen muss, weil man quasi an die Hand genommen wird. Und da könnte ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass wenn irgendwann mal das Mixed Reality Headset von Apple kommt, dass diese Arbeiter auch mit so einem Headset ausgestattet werden könnten. Obwohl ich, wenn ich mir das jetzt mal so richtig überlege, ich glaube, so ein Overhead-Projektor ist ergonomischer, als wenn ich so einen ganzen Tag so ein Headset tragen müsste. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Mhm. Weil mit so einem Overhead-Projektor bin ich natürlich komplett frei und habe da nicht irgendwas auf dem Kopf sitzen und muss da kein Gewicht tragen. Der ergonomische Gedanke spielt da, denke ich, auch eine Rolle. Ja, aber da geht Apple natürlich große Wege, die sie da jetzt eingeschlagen haben. Was jetzt ja nicht nur in den letzten Monaten, sondern in den letzten, ich würde sagen, letzten 5 Jahre gehen sie ja schon diese nachhaltigen Wege. Ja. Tja, ist der Thomas überhaupt noch da?
Nein, der ist weg.
Bist eingeschlafen?
Da ist schon im Feierabend.
Er ist schon im Feierabend, ja, am Sonntag ist eigentlich immer Feierabend. Nein, aber es ist sehr beeindruckend, was Apple da jetzt in dieser Pressemitteilung rausgegeben hat. Und wenn sie das wirklich alles bis 2025 so umsetzen können, wie sie es jetzt hier vorgegeben haben, dann würde ich sagen, Hut ab, auf jeden Fall. Ja. Das lässt dich kalt, ne?
Wieso?
Nee, wenn du jetzt nichts zu sagst, ich warte auf Interaktion. Ja. Nein, ich fand diesen Overhead-Projektor schon sehr interessant, dass man quasi da jetzt auf die Arbeitsfläche projiziert bekommt, okay, du musst jetzt diese Platine rausnehmen, dann musst du den Lüfter rausnehmen, dass man quasi da an die Hand genommen wird, wie man da so ein MacBook auseinandernimmt. Das ist schon sehr interessant. Obwohl auseinandernehmen ist immer einfacher als zusammenbauen, das ist klar. Und die Geräte müssen ja dann auch nicht mehr funktionieren. Also wenn er jetzt mal mit dem Schraubenzieher abrutscht und über die Platine rutscht, ist das wahrscheinlich unwichtig und uninteressant. Ja, das ist korrekt. Das ist so. Gut. Dann lass uns noch mal über das iPhone 15 sprechen. Da gab es ja in der letzten Zeit einiges an Dingen, die ans Tageslicht gekommen sind, angeblich. Es gab da auch aktualisierte Renderings, die noch ein wenig genauer sein sollen, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Ich möchte jetzt auf ein Statement von Ming-Chi Kuo eingehen, der gesagt hat, tja, nix ist mit Solid-State-Buttons, das soll alles auf den konventionellen Bedienen Tasten oder auf die konventionellen Tasten passieren, die ganze Steuerung vom iPhone 15. Und er hat geschrieben, aufgrund ungelöster technischer Probleme in der Massenproduktion oder in der Vorbereitung für die Massenproduktion, es gibt ja diesen sogenannten EVT, diese EVT-Phase, musste Apple kurzfristig zurückrudern und, wie gesagt, auf die konventionellen Tasten zurückgreifen. Soll aber auch nicht die Auslieferung oder den Veröffentlichungstermin gefährden, weil mit konventionellen Tasten kennen sie sich ja aus. Also sie haben das Thema Solid-State-Buttons angeblich auf das iPhone 16 verschoben. Allerdings soll dennoch die Lautstärketaste und die Stummschalt oder der Stummschalter durch einen Action-Button ersetzt werden, nur auf konventionelle Art und Weise oder auf konventionelle Art und Weise. Und dieser Action-Button soll im Endeffekt so ähnlich sein wie in der Apple Watch Ultra, dass man ihn frei belegen kann mit Funktionen und ihn quasi selbst definieren kann, also was er machen kann, was er machen soll und dass man zum Beispiel dann auch wieder die alten Funktionen drauflegt, wie zum Beispiel den Stummschalter etc., aber man auch die Freiheit hat, ihn mehr oder weniger frei zu belegen. Da bin ich gespannt, ob Ming-Chi Kuo recht hat, dass Solid-State-Buttons quasi wegfallen werden. Bin ich echt gespannt, weil das habe ich ja persönlich so für das Highlight-Feature gesehen im iPhone 15.
Ein Highlight-Feature?
Naja, Solid-State-Buttons, ne?
Keine Tasten mehr?
Ja, also keine haptischen oder keine konventionellen Tasten mehr in dem Sinne, finde ich schon sehr interessant.
Finde ich eigentlich nach wie vor ein Rückschritt, ja.
Warum? Also du hast eine gewisse, in einen höheren Grad an Stabilität, weil du auf Haptik zurückgehst, auf diese Haptik-Engine zurückgehst, die ja schon bei Apple schon lange im Einsatz ist. Es ist relativ bewährte Technik.
Ja, bewährte Technik hin oder her. Das Problem ist halt, dass die Taptic Engine, eine richtige Taste einfach nicht wirklich, also für mich nicht ersetzen kann. Genauso, du musst definitiv, wenn der Stummschalter, den du aktuell hast, du durch eine Taste, egal ob jetzt eine richtige Taste oder wie gesagt so eine Solid-State-Taste ersetzt, ja, musst du definitiv über die Software mehr eine Funktion zur Verfügung stellen, dass du zumindest mal mit der Taste, wie gesagt, du so eine Universaltaste hast, um da eigene Funktionen einfach draufzulegen, weil das Wegnehmen gerade des Stummschalters, wo du ja alleine über die Stellung des Schalters schon siehst oder fühlen kannst, in welcher Position das ist, ob es stumm geschaltet ist oder nicht, verlierst du ja auch wieder eine Funktion, die du vorher einfach in Hardware da hast, die du in Zukunft dann über Software abbilden musst, weil klar hast du eine Taste, mit der du was ein- oder ausstellen kannst, wie in dem Fall das Stummschalten. Aber du hast ja kein Feedback mehr über die Stellung der Taste. Ja, da geht für mich auch schon wieder eine Funktion verloren. Die musst du in dem Fall dann wettmachen über weitere Funktionalität, was ja auch okay ist und ja, dann auch erklären kann, warum du diese Taste so ersetzt. Kann da Sinn machen. Wie gesagt, ich find's schade, weil einfach diese Funktion über das Fühlen des Schaltzustandes, ja, oder des Gerätezustandes dann einfach wegfällt, weil du kannst das blind machen, ja, und kannst auch gerade über das Feedback der Vibration wissen, was du da gerade gemacht hast oder auch nicht, ja. Was du in Zukunft über die Taste nicht hast, gerade wenn diese Funktion vielleicht auch nur, ja, je nachdem, wie die Software halt eingestellt ist, im entsperrten Zustand machen kannst, um ein versehentliches Ein- oder Ausschalten, ja, in der Hosentasche zu vermeiden. Was für mich auch wieder ein Rückschritt ist.
Das kann man so natürlich sehen, aber durch die Software-Ansteuerung und durch die Ansteuerung der Motoren und durch die Doppelbelegung von Funktionen, ist ja auch die Rede von Drucksensitivität, also wie der Druck wahrgenommen wird oder wie der Druck interpretiert wird von der Software dann, da habe ich ja viel mehr Optionen. Durch das Zusammenspiel der Motoren mit Software kann ich den Nutzer ja viel mehr Möglichkeiten anbieten über diese einzelne Taste. In Kombination, wie stark ich die Taste drücke, wie stark
muss ich, um ein Argument zu haben, warum ich das mache. Weil ansonsten wird es ja gar keinen Sinn machen. Warum soll ich da eine Taste wegnehmen und ersetze das durch eine meiner Meinung nach schlechtere Lösung, wenn sie mir keine andere Funktionalität bietet?
Naja, ich kann natürlich
was anbieten, um das zu, wie gesagt, um das auch verargumentieren zu können.
Ich kann natürlich durch zum Beispiel ich breche es jetzt mal runter auf die Funktion, einmal ganz sanft draufdrücken, löst eine andere Option aus, als einmal sehr fest draufdrücken. Also diese zwei Aktionsarten quasi kann natürlich die Software wahrnehmen, das kann ich mit einer konventionellen Taste ja nicht. Als wenn ich einmal kurz drauf drücke. Ja,
doch, klar, das kannst du mit einer normalen Taste auch machen. Du musst halt die entsprechende Hardware verbauen. Wie gesagt, digital, analog, ja, das gibt's ja heute schon. Das kannst du auch über eine normale Taste machen. Dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt so einen Solid-State-Button, der, wie gesagt, aufgrund der Sensorik dann den Druck dann ausliest. Das kannst du auch über, wie gesagt, eine analoge Taste machen. Was natürlich dann auch wieder technisch eine andere Lösung ist, beziehungsweise vielleicht mehr Raum braucht, als du es so abbilden kannst. Nee, aber du musst, wie gesagt, mir als Nutzer definitiv sagen, warum du diese bisherige Taste halt wegnimmst. Klar kannst du das, wie du es schon gesagt hast, über die Software, über die Möglichkeiten, die du hast, dann erklären, was ja, wie gesagt, dann auch mir mehr Wert vielleicht bietet. Aber trotzdem ist es gerade bei der Stummschalttaste aktuell schon ein Rückschritt. Auch wenn ich später mehr Funktionalität habe, ist es ja trotzdem in der Funktion der Taste her und dem, was du an physischem Feedback hast, ja, ein Rückschritt.
Ja. Also ich finde, die Möglichkeiten, die ich habe mit der Software-Einsteuerung und der Umsetzbarkeit, zum Beispiel, dass auch die Taste,
das bestreite ich ja gar nicht,
die Taste sich anders darstellen kann. Du kannst ja die durch die Motorik die Taste so darreichen, dass sie einmal sich ganz schwer drücken lässt und dadurch den Nutzer natürlich ein anderes Feedback gibt und einmal sie sich ganz weich drücken lässt und den Nutzer ein anderes Feedback gibt. Das kann ich ja mit einer normalen Taste so nicht machen. Die Drucksensitivität anpassen. Das geht ja alles nur mit einer gewissen Motorik und einer gewissen Ansteuerungstechnik, die dahinter sitzt quasi. Und ich denke, das sind alles so im Gesamtpaket doch.
Nein, alle Widerstand kannst du über die Solid-State-Taste nicht geben.
Doch.
Du kannst, nein.
Doch.
Widerstand kannst, nein. Du kannst keinen Widerstand geben. Weil du drückst ja nichts rein oder rau. Oder du drückst ja nichts ins Gehäuse rein. Druckwiderstand kannst du nichts machen. Du kannst über die Taptic Engine ein Feedback geben, ob du gedrückt hast oder nicht. Aber du kannst keinen Drückwiderstand machen, weil die Taste ist fest. Was willst du da an Drückwiderstand machen?
Dann sind die Gerüchte aber alle in den letzten Wochen Bullshit gewesen, weil das wurde ja angeführt, zum Beispiel, wenn ich das durch eine...
Nee, du kannst reagieren, wie festgedrückt wird, aber du kannst mir keine Rückmeldung geben, außer über Vibrieren, ja, wie beim Touchpad ja auch. Du kannst mir keine Feedback geben, wie fest ich drücke oder dass ich fester drücken muss. Beziehungsweise fester drücken, ja, aber kein Feedback geben, dass ich in diesem Moment fester gedrückt habe, außer über die Software. Aber für mich erhöht sich ja nicht der Widerstand beim Drücken.
Ja gut, das ist richtig, weil die Tasten ja fest stehen, das ist korrekt. Genau. Aber es kann natürlich dadurch sein, dass durch diese Motorik, durch dieses Feedback, was die Motoren durch die Taste dem Nutzer wiedergeben, der Nutzer es so interpretiert, dass es... im Endeffekt,
dass ich fester gedrückt habe.
Genau,
das
also
ist das, dann, wie gesagt,
dass dadurch halt suggestiert wird durch diese Vibration, ja, oder durch diese Art der, genau, Vibration, dass ja, halt so das suggestiert wird. Ja. Mhm. Gut, ich denke mal, Ming-Chi Kuo könnte recht haben, dass Apple da noch Probleme hat, das umzusetzen, weil man geht ja auch davon aus, dass da natürlich mehrere Vibrationsmotoren oder mehrere Taptic Engines untergebracht werden müssen. Was man lesen konnte, hat er von mindestens 3 gesprochen, und ich vermute mal, dass es da entweder Umsetzungsprobleme gibt, Ansteuerungsprobleme gibt etc. Ich weiß es nicht, dazu bin ich zu wenig im Thema, um da genauer was sagen zu können. Und Ming-Chi Kuo hat sich da auch relativ offen gehalten. Probleme hat er ja jetzt nicht konkretisiert, wo die jetzt generell liegen. Er hat nur gesagt, aufgrund ungelöster technischer Probleme. Und die können ja, kann ja sehr viel sein. Ja. Naja, gut. Aber auch diese Woche kommen wir um das Thema Mixed Reality Headset nicht drum herum.
Oh, ich schon.
Du schon, obwohl du da was da reingeschrieben hast. Also von daher,
du hast dich... Ich habe nur ein bisschen was ergänzt, das war's. Aber
immerhin.
Ich kann das Thema auch links liegen lassen.
Ich nicht. Obwohl ich muss sagen, es hat uns ein Hörer, oder es hat mich ein Hörer kritisiert, dass ich letzte Woche doch, glaube 2-mal oder 3-mal meine These wiederholt habe.
Was wir jetzt dann wahrscheinlich auch wieder tun.
Nee, ich werde versuchen, mich jetzt nur an die aktuelle Gerüchtesituation zu halten oder an das Thema, was wir speziell ansprechen wollen, worum es jetzt quasi im großen Komplex des MR-Headsets geht. Gibt es jetzt eine ich finde schon eine bemerkenswerte Nachricht, die mich doch sehr verwundert in irgendeiner Weise. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Angeblich hat Apple ganz kurzfristig den Auftragshersteller gewechselt. Bis jetzt war es ja so, oder bis jetzt sind wir ja alle davon ausgegangen, und da waren sich auch alle Analysten, alle Leaker einig, dass Pegatron exklusiv der Hersteller ist für die erste Generation vom Headset. Und Pegatron hat ja auch, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, bereits 4 Jahre daran gearbeitet, mit Apple das Ding an den Start zu bringen. Oder vier Jahre lang sind sie schon dabei, Produktionsvorbereitungen zu treffen. Und letztendlich hat auch, denke ich, Pegatron mitentwickelt in irgendeiner Weise an der ganzen Geschichte. Und Pegatron hat auch schon ein wenig Erfahrung damit, weil Pegatron hat bereits das Microsoft HoloLens Headset gefertigt und ist quasi mehr oder weniger schon ein, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp, ein alter Hase in dem Bereich. Und ich denke, das war auch ein ausschlaggebender Grund für Apple, Pegatron dafür auszuwählen. Und Pegatron ist ja auch in anderen Bereichen schon Auftragsfertiger für Apple. Und sie arbeiten ja schon lange Jahre zusammen. Und jetzt hat sich das allerdings angeblich geändert und sie haben das an Luxshare abgegeben und das sollen sie schon im März getan haben. Also im März soll dieser Übergabeprozess schon abgeschlossen worden sein. Und Luxshare ist zwar auch ein alter Bekannter und du hast das ja auch hier ergänzt, dass im Dokument, sie haben ja schon, oder sie produzieren ja AirPods und andere Geräte und haben sich ja schon gemausert vom kleinen Auftragsfertiger zum mittelgroßen Auftragsfertiger für Apple. Also sie sind da schon eine bekannte Kraft bei Apple und ich denke auch ein bewährter Auftragsfertiger. Was mich halt nur wundert, ist, dass diese Übernahme so kurzfristig ist. Ich meine, wir alle gehen ja davon aus, dass irgendwie dieses Jahr was kommen soll und dass sie jetzt das Ganze jetzt so kurzfristig gewechselt haben, hinterlässt so ein bisschen Verwunderung. Es gab da noch im Hintergrund zu lesen, dass, glaube ich, Luxshare auch eine Produktionsstätte von Pegatron aufgekauft hat. Mhm. Ja. Und da gab es dann, das soll in irgendeiner Verbindung auch stehen mit dieser angeblichen Übernahme der exklusiven Produktion vom MR-Headset. Also dieses.
Ja, ich hatte einen Artikel noch gelesen, der war ganz interessant. Anscheinend geht Apple ja nach wie vor von relativ kleinen Stückzahlen aus, die sie dieses Jahr davon noch verkaufen können wollen.
Ja.
Und Pegatron da nicht so begeistert war, weil sie mit den projizierten oder mit den bestellten oder mit den erwarteten Stückzahlen anscheinend keine schwarzen Zahlen treffen oder machen können, ja, oder kein Geld verdienen können, was jetzt die Produktion des Mixed Reality Headsets betrifft. Und da mit Apple in Gesprächen waren, was halt die Produktionskosten betrifft, und nicht böse drum waren, ja, wie Apple da anscheinend Luxshare ins Gespräch gebracht hat. Und wie gesagt, da dem Geschäft nicht unbedingt hinterher trauern, weil sie nicht davon ausgingen, dass man da ja kurzfristig mit der Herstellung von den Brillen halt für Apple Geld verdienen kann.
Ja. Ja, gut, ich meine, interessant wird es dann natürlich auch bei der zweiten Generation der Brille.
Interessant wird es dann, wenn die Stückzahlen
halt ja, eben
entsprechend höher oder die Verkaufszahlen halt entsprechend höher gehen.
Ja.
Anscheinend ist da Apple auch nicht jetzt so davon überzeugt, dass sich das kurzfristig irgendwie ja zu einem Riesenmarkt entwickeln wird. Und wie gesagt, Pegatron ist da anscheinend auch nicht böse drum, dass es Luxshare dann in Zukunft macht. Inwieweit sich da Luxshare was ausrechnet oder die günstiger vielleicht das Ganze machen können, keine Ahnung.
Ja,
aber ich gehe mal davon aus, dass Luxshare wahrscheinlich über die Schiene auch sich erhofft, da noch mehr in Zukunft an Produktionsaufträgen von Apple einfach zu sichern.
Ja, ich meine, Luxshare ist jetzt nicht die stärkste Auftragsfertigerkraft für Apple, ne? Sie sind zwar im Boot und sie fertigen auch vieles für Apple, aber sie sind jetzt nicht so groß wie zum Beispiel Foxconn oder Pegatron, ne? Also das ist halt so. Ne? weil sie fertigen ja auch nicht exklusiv die AirPods zum Beispiel, da sind ja auch noch andere Auftragsfertiger im Boot, die auch noch die AirPods fertigen. Naja, schauen wir mal, wer letztendlich das Zeug dann produziert. Und nach wie vor, jetzt wiederhole ich meine These, ich gehe davon aus, dass die erste Generation von Mixed Reality Headset sich nicht so gut verkaufen wird. Und da spricht natürlich deine These, die du eben angesprochen hast, greift natürlich irgendwo auch. Interessant wird es dann natürlich, ob sie dann für die zweite Generation, wenn sie dann auch, ob sie dann auch den Auftrag bekommen, die zweite Generation zu fertigen oder ob das jetzt wieder neu verhandelt wird, ob da jetzt wieder Pegatron im Spiel ist etc. Das wird ja dann spannend. Also wenn zum Beispiel Stückzahlen fallen und richtig das Ding Traktion im Markt bekommen wird. Aber ich denke, das wird dann wieder neu verhandelt und vergeben, das Ganze. Da ist sich Apple ja nicht so fein, kurzfristig dann nochmal Umstellungen vorzunehmen. Das kennen wir ja auch schon. Allerdings muss man auch sagen, dieser ganze Bericht kommt von DigiTimes und DigiTimes, ich sag's immer wieder, ist jetzt nicht unbedingt die valideste Quelle für Informationen. Also da ist auch viel Bullshit manchmal dabei, was die so von sich geben. Das zeigt zumindest die Erfahrung, die wir alle mit DigiTimes gemacht haben. Gut. Kommen wir von einer nicht so seriösen Quelle zu einer sehr, sehr, sehr seriösen Quelle. Kommen wir zu Ross Young und kommen wir zum MacBook Air. Da hatten wir auch schon vor ein paar Minuten drüber gesprochen. Da verdichten sich ja im Moment die Informationen, dass die Produktion schon angelaufen ist und dass wir das Ding entweder auf der WWDC sehen werden oder dass wir das Ding vielleicht sogar etwas früher sehen werden, Ende April, Anfang Mai, als Pressemitteilungs-Release sozusagen. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es eher auf der WWDC vorgestellt wird oder drumherum sozusagen. Kann auch sein, dass es dann ein bisschen vor der WWDC oder nach der WWDC vorgestellt wird. Vielleicht auch per Pressemitteilung, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir es im April sehen, weil es haben sich jetzt nämlich neue Informationen aufgetan, dass Entwicklerprotokolle aufgetaucht sind und dass man daraus sehen kann, dass es sich um macOS 14 handelt, die auf den Maschinen installiert werden oder die beim Auslieferungszustand quasi drauf installiert ist und macOS 14 wird dann der Nachfolger von Ventura sein und logischerweise wird das auf der WWDC vorgestellt, da kann man jedenfalls von ausgehen und das spricht dagegen, dass es Ende Mai, Anfang Mai oder Ende April kommen wird, sondern dass es rings um die WWDC passieren wird, entweder auf der WWDC oder etwas nach der WWDC. Und deswegen gehe ich halt von der WWDC aus. Auch in den Entwicklerprotokollen konnte man nicht herauslesen, dass ein M3 reinkommen soll, weil es gab ja Diskussionen, ob das 15er schon mit einem M3 kommt. Nein, das soll wohl wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur ein M2 sein. Hardware-technisch identisch zum 13er, abgesehen halt vom Display. Das ist so im Moment der aktuelle Stand dazu. Jo. Ich bin gespannt.
Ja, das kann man sagen, ja.
Ja, vor allen Dingen, wie das Ding preislich aussehen wird. Aber da haben wir ja schon eben drüber gesprochen. Ja, aber es gibt, denke ich, genug Enthusiasten, die schon jahrelang auf ein 15-Zoll MacBook Air warten. Und vielleicht sind auch noch viele dabei, die so nach dem Motto, jetzt ist es endlich da und jetzt kaufe ich es mir auch. ja, keine Ahnung. Dann schlägst du auch zu, oder? Mit einem neuen Gerät.
Ja, mal gucken.
Mal gucken, okay. Mal gucken. Okay, ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Gut, dann gab es eine Nachricht von Ross Young zum Thema Mac Studio Display 2, also Studio Display 2 ist jetzt auch in den letzten Tagen so als Bezeichnung im Umlauf. Viele gehen davon aus, dass es dann eine zweite Generation sein wird. Viele gingen bisher immer davon aus, dass es sich in der Mitte positioniert zwischen dem aktuellen Studio Display und zwischen dem Pro Display XDR, dass es so eine preisliche Mitte einnehmen wird. Mittlerweile sagt man, es wird wohl sehr lange dauern, bis es kommen wird, in Anführungsstrichen. Also er hat erstmal gesagt, dass das Projekt erstmal auf Eis gelegt worden ist und dass man es dann mehr oder weniger erst als Nachfolgemodell sehen wird und nicht als Produktergänzung. Und dieses Nachfolgemodell soll dann wohl ergänzend dazu, hat es auch nochmal Ming-Chi Kuo gesagt, Ende 2024, Anfang 2025 kommen. Und dann soll es wohl das Studio-Display beerben, also nachfolgetechnisch beerben und nicht ergänzen. Ja gut, dann wäre das Studio-Display ja auch schon wieder ein bisschen älter und man könnte es dann, denke ich, mit dieser Mini-LED-Technik durchaus ersetzen. Liegt dann irgendwo auf der Hand. Aber ob ich so lange warten kann, hier mein Display zu ersetzen, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage.
Einmal das und zweitens mal, sorry, aber was kostet das aktuell, das Studio?
1749.
Die Top-Version irgendwie 1999.
Ja, gut.
Im Apple Store. Das, sorry, aber was kriege ich denn bitte an vergleichbar guten Displays, ja, für weniger Geld von anderen Herstellern?
Naja, also 5K technisch gibt es da sehr wenig. Du müsstest dann schon auf 4K gehen. Also diese explizite 5K-Auflösung gibt es nur von Apple oder wenn ich dieses LG Ultrafine Display nehme. Und das LG Ultrafine ist preislich schon recht nah am Studio-Display. Wenn ich jetzt vom Grundpreis ausgehe von 1749 und nicht diesen unverschämt teuren, höhenverstellbaren Standfuß dazu nehme, also ich gehe jetzt mal vom Grundpreis aus und wenn ich dann noch von den freien Marktpreisen ausgehe, also bei Gravis, Cyberport, dann habe ich schon die Möglichkeit, wenn es mal im Angebot ist, das Ding so von 14,99, 15,49 zu bekommen. Also ich verstehe sowieso nicht, wer Produkte im Mac-Bereich bei Apple direkt kauft, es sei denn, man will sie gleich zum Release-Termin gleich sofort haben, wenn sie vielleicht im Third-Party-Bereich wie bei Gravis oder bei Cyberport noch nicht verfügbar sind, dann kann ich das verstehen. Aber wenn die Geräte eine gewisse Markttraktion oder eine Marktverfügbarkeit bekommen haben, kann ich es eh nicht verstehen, die Dinger direkt bei Apple zu kaufen, weil sie bei Gravis, Cyberport, wie sie alle heißen, meistens sehr viel günstiger zu bekommen sind, bei den gleichen Garantiekonditionen etc. Also das kann ich teilweise sowieso nicht verstehen, warum man, wenn Produkte schon lange am Markt sind, sie direkt bei Apple zu kaufen. Das habe ich so richtig nie nachvollziehen können, das Ganze. Also wie gesagt, es gibt so direkt 5K-Displays, gibt es konkurrenztechnisch so weit verbreitet nicht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Wenn man in den 4K-Bereich geht, gibt es eine sehr große Auswahl, da hast du recht. Ja, und man hat natürlich nicht dieses wunderschöne Apple-Design. Das kommt natürlich auch noch dazu.
Ja, aber ist es mir den Aufpreis wert?
Und diese...
Gerade im Display-Bereich.
Und diese...
Besser ausgestattete Displays. Okay, klar, 4K, 5K... wo du aber besser ausgestattete Displays für weniger Geld kriegst. Ja.
Und diese perfekte Integration ins Betriebssystem mit dem ganzen, ja, und diese sehr guten Lautsprecher. Man muss ja wirklich dazu sagen, die Lautsprecher sind wirklich sehr, sehr, sehr gut im Studio-Display. Ja. Ich rede mir das gerade schön, ja.
Ja, klar. Man kann sich alles schön reden.
Ja, natürlich. Natürlich. Und das 5K-Display ist wirklich hervorragend, was da drin steckt. Das darf man wirklich nicht außer Betracht lassen. Das ist so. Und außerdem hat das Ding 64 GB Speicher verbaut, was man da auch immer mit machen will.
Ich wollte es gerade sagen, was macht denn Apple bitte damit?
Sie lassen da sehr viel brach liegen, ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Ich meine, welches Display hat schon ein komplett eigenes Betriebssystem und braucht regelmäßig Firmware-Updates? Ja, das ist, das sucht man auch auf dem Markt vergebens, das Ganze.
Da waren das noch Zeiten, als das Telefon Telefon war, ja.
Naja.
Oder ein Display war.
Das ist aber schon lange her.
Als ein Auto noch ein Auto war, ja, und kein Smart Car.
Das ist aber auch schon sehr lange her.
Ja, so lange noch nicht.
Du, ich hab letztens eine alte Opel-Werbung gesehen vom Opel Ascona. Und da haben sie doch tatsächlich ein kleines Multifunktions-Digital-Display mit verschiedenen Anzeigemöglichkeiten von verschiedenen Statusinformationen, die man da abrufen konnte, als Bordcomputer bezeichnet. Also schon,
ja damals auch.
Ja, aber es ist, ich meine, wie man das Wort Computer so doch sehr salopp auslegen konnte oder kann. Also das war im Endeffekt
nur das. Hier, guck mal, was für Taschenrechnermodelle früher als Computer bezeichnet wurden. Ja.
Naja, es gab ja von HP natürlich auch schon sehr leistungsstarke Taschenrechner. Also im wissenschaftlichen Bereich war HP da ja sehr weit führend. Ne? Und das waren ja auch letztendlich inhaltlich gesehen Computer. Ja, aber so ein kleines Multifunktionsdisplay, wo man so ein paar Statusinformationen abrufen kann, das jetzt als Bordcomputer zu bezeichnen, das fand ich doch schon sehr gewagt. Aber okay. So ist es.
Aber auch da wieder, wir hatten ja früher sonst nichts.
Ja.
Das war dein Bordcomputer.
Das ist korrekt. So. Kommen wir zum Thema Apple Crime. Wir sind natürlich auch ein Crime-Podcast. Man muss da natürlich auch den Trend hinterherlaufen. Ein True Crime-Podcast. Man muss den Trend hinterherlaufen, über solche Dinge hier zu berichten. Ja. Ich hoffe, dieser Trend von True Crime-Podcast, der legt sich wieder. Also ich hoffe mal, das ist ja auch so unsäglich, das ganze Thema.
Wieso?
Oh, hast du mal geguckt, wie viel es davon mittlerweile gibt? Ich glaube, der im Deutschen.
Ja, okay, das ist ja wie bei allen Trends oder erfolgreichen Projekten. Da kommen oder sprießen natürlich viele andere dann auch aus dem Boden. Was ja nichts Schlechtes ist, ja. Wettbewerb belebt ja auch das Geschäft. Inwieweit sich natürlich dann jedes Format hält oder jeder Anbieter oder Produzent oder produzierte Podcast dann hält, ist eine ganz andere Frage. Aber klar, die Erfolge, die auch gerade mit dem Format in Amerika waren, haben natürlich auch Begehrlichkeiten bei uns geweckt. Inwieweit dann, wie gesagt, da wird jetzt vieles an die Wand geschmissen, was da halt sich dann hält, muss man mal abwarten. Aber dass es auf jeden Fall erstmal ausprobiert wird, ist ja nicht verkehrt. Die Frage der Qualität ist natürlich wieder eine ganz andere, ja, weil gerade so das Originalformat natürlich auch viel Recherche bedarf, ja, und Aufbereitung und auch Präsentation. Aber an sich ist es ja nichts Verkehrtes, dass da vieles erstmal kommt. Was sich hält, wie gesagt, ist eine ganz andere Frage. Ja,
das ist richtig. Aber ich glaube, viele machen das auch nicht aus Leidenschaft, habe ich so das Gefühl. Viele haben den Markt beobachtet, haben gesehen, oh, das geht gut, die Hörerzahlen, die stimmen. Wir koppeln uns jetzt mal in den Bereich mit ein und produzieren mal so ein True Crime Podcast. Das ist mein Empfinden. Also sie haben erstmal so eine Marktanalyse gemacht, was geht gut und was läuft gut. Ach, dann machen wir mal einen True Crime Podcast. Mhm. Ja? Also, das vermute ich jetzt mal.
Ja. Das ist definitiv so, weil wie gesagt, es ist halt sehr erfolgreich gelaufen.
Ja, ja.
Und dann, wie gesagt, macht man es halt auch oder versucht es mal mit dem Format auch. Mhm. Aber wie gesagt, was dann letztendlich dann auch wirklich weiterhin bestehen bleibt, muss man mal abwarten.
Ja.
Weil wie bei allem, ja, was da halt kräftig erstmal jetzt auf den Markt geschmissen wird und muss natürlich auch mal deine Hörer erreichen können.
Ja.
Und dann, wie gesagt, auch halten können. Und das muss man jetzt einfach mal abwarten.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin jetzt kein großer Fan von dem Format. Nee, deswegen
ich auch nicht.
Weiß ich jetzt nicht, was wirklich an guten Formaten da ist, beziehungsweise wie auch die Hörerschaft aussieht bei einigen von den Projekten. Aber der Markt ist definitiv da. Ja, das ist wie bei allem anderen auch. Ja, der Markt ist da, beziehungsweise die Hörer sind da. Inwieweit sich das ganze Angebot natürlich halten kann, ganz andere Frage. Und vor allem gerade bei den vielen kleineren in diesem oder in der Nische ist halt die Frage, wie ist halt auch das Durchhaltevermögen. Aber da haben wir in der Vergangenheit auch schon bei anderen Formaten drüber gesprochen. Du brauchst natürlich auch ein gutes Stehvermögen.
das kann man ja auch im Boxkampf haben, Stehvermögen. Das musst du jetzt nicht so interpretieren, wo du es jetzt gerade interpretiert hast.
Ein Schalk, wer böses aber denkt. Aber klar, das ist natürlich auch jetzt die Frage. Wie ist halt da wieder das Thema Motivation? Ja, wir hatten es ja ganz am Anfang. Mit dem Retro-Thema Telefonanlage. Wie ist halt da jetzt einfach das Interesse, dann wirklich auch da, das mit 5 Hörern einfach weiterzumachen?
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, mit einem Stammhörer mal telefoniert.
Einzelpodcast.
Ich habe ja Einzelbetreuung gemacht. Ich habe ja Händchen gehalten sozusagen.
Ein One-to-One.
Das Format hatten wir ja auch mal. Ein One-to-One-Talk. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Mein Gott, was haben wir schon ausprobiert an Sonderformaten in der Vergangenheit. Lang ist es her. Nein. Der hört uns wirklich noch aus Apfelkastenzeiten. Also das ist wirklich ein ganz, ganz treuer Hörer. Und er hat mir gesagt, also er hat natürlich dann auch einen gewissen Überblick über unsere Performance, wenn man da von Performance sprechen kann. Und er meint, ja, bei euch ist es halt so, man merkt, manche Folgen, da seid ihr richtig enthusiastisch dabei, also wir beide. Man merkt wirklich, dass dann viele Folgen sehr, sehr gut sind, man merkt euch das an, wo ihr gut drauf seid. Und bei manchen Folgen merkt man euch auch an, dass ihr das jetzt nur so macht, ja, um Sendedisziplin ans Tageslicht zu legen. Der Thomas
ist irgendwie nebenher noch am Excel-Tabellen am Schluss.
das nicht. Nein, das merkt man auch bei mir. Also wenn ich nicht gut drauf bin, dann spiegelt sich das natürlich auch im Podcast wieder, denke ich mal. Das ist klar. Und gerade wenn man jetzt auch eine Sendung aufnimmt, wo man sagt, okay, die nehmen wir jetzt auf, weil wir erstens mal die Sendung vorbereitet haben und weil wir sie auch nicht ausfallen lassen wollen, dann merkt man das auch, denke ich, dass man das aus Sendedisziplin und aus Pflichtbewusstsein tut in irgendeiner Weise. Klar, logisch, das merkt man dem Podcast schon an, denke ich, klar.
Ja, das Problem ist halt, mit jeder Folge einen Emmy zu gewinnen. Was ist da in Deutschland? Die
goldene Kamera.
ist halt schwierig, ja.
Naja, wir haben ja auch kein Produktionsteam hinter uns, wir haben keine Redaktion, die uns das alles vorbereitet. Wir machen ja quasi alles selber, wir zwei. Und deswegen hat sich das Projekt mehr oder weniger inhaltlich auch oder von der Darreichungsform nicht großartig weiterentwickelt. Und deswegen denke ich, haben wir auch so unsere Hörerzahl erreicht, die wir haben, und wir werden wahrscheinlich auch nicht großartig wachsen können, wenn wir uns auch nicht in irgendeiner Weise weiterentwickeln. Wir haben unsere Hörer gefunden, die das gut finden, wie wir uns, wie wir das produzieren, wie wir das hier darreichen, das Ganze. Und ich denke, da werden wir auch jetzt nicht großartig mehr Hörer erreichen können. Das ist meine Vermutung, die ich so habe. Es ist so. Aber es ist ja auch gut so. Solange die Hörer da bleiben, die wir haben, ist es auch okay.
Die Frage ist halt, willst du dich von einem, sagen wir mal, Single-Format, von einer Single-Format-Zeitschrift, in ein Multiformat zum Beispiel ändern?
Ja.
Das war ja früher auch immer so die Frage im Konsolen- oder PC-Bereich oder im Spieleheftbereich die Frage, ja, bist du ein Single-Format, machst du Multiformat, was kommt halt wie an? Bist du ein Single-Format, willst du auf Multiformat gehen oder geht der Verlag dann auf 2 oder 3 Hefte? Ja, das wäre so auch die Frage bei uns. Willst du halt zum Beispiel so wie jetzt am Anfang die Retro-Themen halt mit in das Format packen oder machst du ein extra Format draus? Sprich, ein extra Podcast. Ab und zu rede ich mal über Spielthemen. Willst du das so machen oder machst du ein extra Podcast draus? wir haben halt viel Apple-Themen. Ja, willst du dabei bleiben? Willst du, wie wir es ursprünglich eigentlich mal geplant hatten mit dem Geek-Café, halt auch viele andere Technik-Themen halt noch ansprechen? Oder machst du da halt einen extra Podcast raus? Kann man natürlich alles machen, ja.
Das Problem ist die Zeit, die ich persönlich dafür im Moment nicht habe, sagen wir es mal so. Ne?
Das ist eins, ja, und vor allem hätte es wirklich nennenswerte Auswirkungen auf, sagen wir mal, die Anzahl der Hörer. Oder wären es dann doch wieder dieselben Hörer, die einfach dann nur einen zweiten Podcast noch hören? Und hätten die Hörer die Zeit, einen zweiten Podcast dann überhaupt noch zu hören? Ja, unter den 200 anderen Podcasts, die sie vielleicht hören.
Ja, so ist es.
Das ist ja auch wieder die Frage.
Und das Problem, was ich sehe oder diesen Anspruch, den ich habe, wenn ich da jetzt anfange, zum Beispiel ein tägliches Format, ne, das ist ja immer noch so mein feuchter Traum, sage ich mal, ne, denn da habe ich auch den Anspruch, wirklich täglich zu senden und nicht den Leuten irgendwas zu versprechen und diese Versprechung nicht einzuhalten oder das Versprechen nicht einzuhalten. Und bevor ich damit anfange, ein tägliches Format rauszuschmeißen, da muss ich wirklich hundertprozentig sicherstellen können, dass ich werktags eine Sendung auf die Beine stellen kann. Und dann ist die Frage, macht man was Zeitloses thematisch gesehen? Das kann man ja auch gut vorproduzieren. Oder macht man was Zeitkritisches? Und das ist natürlich nochmal diese Königsdisziplin, was Zeitkritisches zu machen. Und das dann täglich rauszuhauen und
Also was schwierig ist, wenn du sowas, wie wir es jetzt gerade machen, halt täglich machen willst, 2 Stunden.
Nee, das geht gar nicht.
Aber so 10 Minuten, klar, ist auch wieder mehr als 10 Minuten, was du dann jeden Tag investieren musst. Aber ich denke mal, das könnte man schon hinkriegen. Die muss halt diszipliniert am Ball bleiben. Und das ist halt wieder dasselbe, was wir ja auch, oder was halt generell sich stellt. Ja, das ist ja nicht nur die Frage jetzt beim täglichen, sondern egal in welchem Abstand du machst, du brauchst halt die Disziplin zu dem Zeitpunkt, ja, wo du oder was du vorhast, das auch wirklich durch oder langfristig halt durchzuziehen, weil nach 5 Mal hast du den Spaß verloren, ist jetzt wurscht, ob das wöchentlich, monatlich oder täglich ist, ja. Wie gesagt, beim täglichen Format brauchst du noch mal ein bisschen mehr Disziplin, ja, weil du es wirklich halt jeden Tag machen musst. Oder willst, aber nichtsdestotrotz brauchst du ja auch bei einem wöchentlichen Rhythmus die Disziplin, dass du wirklich sagst, okay, jedes Wochenende oder in einem bestimmten Rhythmus haust du dann einfach immer, oder bist du halt am Start.
Ja.
Ich sag's ja immer, ja, am besten testen lässt sich's im Rahmen von einem Adventskalender.
Den müssten wir aber jetzt schon produzieren.
Weihnachten, jetzt schon?
Weihnachten ist bald.
Also komm, es sind noch 5 Monate bis zum neuen iPhone und bis zu Weihnachten entsprechend länger. Also das kriegst du schon hin. Aber das wäre, wie gesagt, so, gerade wenn du sagst, hier ein Adventskalender, das sind 24 Folgen, die du machen musst jeden Tag. Es ist ein begrenzter Zeitraum, quasi eine Staffel, ja, wenn du so willst. Ja. Das würde sich schon machen lassen. Das Problem ist, wenn du wirklich sagst, du willst halt ein Jahr lang montags bis freitags, wenn du dir halt das Wochenende frei nimmst, montags bis freitags halt senden oder einen Podcast produzieren, wird halt eine Herausforderung.
Ja,
weil über das die ist so. Wenn du einmal die Woche, kannst du einigermaßen drumherum planen. Auch wenn du sagst, okay, wir im Sommer Urlaub, beziehungsweise im Winter vielleicht, oder je nachdem, wann halt Urlaub ist oder ein Geburtstag fällt und man da irgendwie was geplant hat. Aber da kann man noch einigermaßen drum rumplanen. Aber täglich, wenn mal einer hier 10 Tage in Urlaub fährt, das ist schon eine Herausforderung.
Deswegen sage ich ja, wenn man jetzt Themen hat, die zeitlos sind, dann kannst du ja wunderbar vorproduzieren. Aber wenn du jetzt auf das Tagesgeschehen in irgendeiner Weise eingehen willst, dann wird es kritisch. Dann ist mit Vorproduzieren nichts. Aber wenn du jetzt so ein tägliches Retro-Format machst, wo du jetzt meinetwegen 10 Minuten über die verschiedensten Apple-Mäuse sprichst, die es gab, als Beispiel, das kannst du ja alles wunderbar vorproduzieren. Oder am nächsten Tag über die verschiedenen Apple-Tastaturen, die es gab. Da gab es ja auch eine Menge, ach, was weiß ich. Also du kannst das ja bei Retro-Themen wunderbar aufteilen und wunderbar vorproduzieren. Aber wenn du jetzt irgendwie so tägliche IT-News in irgendeiner Weise präsentieren willst, dann ist das natürlich eine ganz harte Sache, das durchzuziehen, täglich. Weil du musst ja, ich sage mal, abends vorher produzieren, wenn du tagesaktuell auf irgendwas eingehen willst, dass du es den nächsten Morgen raushaust. Oder am besten noch den gleichen Tag produzieren. Und das ist natürlich wahnsinnig
anstrengend. Ja, okay, was natürlich schön wäre, ist halt heute für morgen.
Ja, ja, klar. Aber das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Muss ja nur mal krank sein oder.
Wobei du eben ja schon wieder was angesprochen hast, das gab es ja in der Form schon mal.
Ja, mal
sehr erfolgreich, was ja dann leider.
Ja. Ja, ja, da gab es ein sehr erfolgreiches Format. Du meinst den Daily Coffee Break, meinst du?
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, abends produziert, für morgens die schöne, oder je nachdem wann, aber hat sich halt, morgens war er halt im Feed.
Ja.
Waren so die Themen vom Vortag,
ja, ja,
aktuelle Themen zumindest mal, auf die dann Bezug oder meistens Bezug genommen wurde. Das musst du natürlich dann auch entsprechend so produzieren.
Ja. Du musst es durchhalten, das ganze Thema. Du musst diszipliniert sein, ja. Das ist so. Ja, das war ein sehr schönes Format. Ja,
wobei, wenn sich da mal über 2 Wochen ein Rhythmus eingespielt hat, oder sagen wir mal über 4 Wochen ein Rhythmus eingespielt hat, dann geht das ja auch so in Fleisch und Blut über, ja. Mhm. Dann musst du halt nur wirklich gucken bei so einem Format, wie machst du das halt mit Urlaub.
Zum Beispiel.
Oder planst du das von vornherein rein? Oder berücksichtigst du es bei der Planung von vornherein, dass du sagst, okay, wir machen halt Staffeln zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja, das Wichtige ist halt, du musst es kommunizieren. Ne? Und wenn du das kommunizierst, ja, klar, das der Hörerschaft, dann nimmt dir die Hörerschaft es auch nicht übel, dass jetzt diese Sommerpause kommt oder diese Winterpause kommt. Mhm. Aber letztens ein Podcast, der hat 6 Monate nicht gesendet und wundert sich. Er hat es nicht kommuniziert, er hat gar nichts, er hat einfach 6 Monate lang nicht gesendet und wundert sich, dass die Hörerzahlen im Keller sind. Ja, mein Gott, dann musst du es kommunizieren, sei es in der letzten Folge oder nimm eine kurze Sonderfolge auf, die 3 Minuten geht, die im Feed landet und thematisier das Ganze, dann wissen die Hörer Bescheid. Ne? Aber wenn du nichts kommunizierst, nicht mal auf Twitter, nicht mal auf Instagram, nirgends irgendwo einen Kommentar abgibst.
Ja, komm, hör mal auf mit Twitter.
Ja, kann gut.
Da überhaupt noch sein.
Ja, ist ein anderes Thema.
Nein, man muss auch nicht. Nein, man muss
nicht. Aber man sollte zumindest den Hörer in Kenntnis setzen, dass jetzt 6 Monate nichts kommt oder dass jetzt erstmal eine Pause kommt. Aber sich dann wundern, wenn man nach 6 Monaten wiederkommt und dass keine oder weniger Hörer da sind, da habe ich kein Mitleid. Also das ist so. Also man muss das schon kommunizieren in irgendeiner Weise.
Ich bin gerade überlegen, welcher Podcast ist denn nach so einer langen Zeit jetzt gerade wieder, gerade jetzt aktuell gerade wieder?
Erzähl ich dir nach der Sendung. Gut, ja, jetzt lass uns aber zum eigentlichen eingeschnittenen Thema zurückkommen, was ich hier vorbereitet habe.
Ich wollte gerade sagen hier, tschüss und bis nächste Woche.
Nee, ja, Apple Store, es wurde ein Apple Store ausgeraubt in einer Einkaufsmall in Washington, die Elderwood Einkaufsmall war das.
Klingt jetzt wie so ein Retirement Home,
ja. Elderwood, ja. okay. Komischerweise, wenn ich an Washington denke, denke ich an eines meiner Lieblingsfilme, White House Down. Kennst du den Film?
Oh, welcher waren das von den 2?
Da gab es doch nur einen Teil von White House Down, war doch nur ein Teil mit
Nein, aber zu der Zeit kamen 2 Filme mit derselben Thematik in die Kinos.
Es gab ja einmal Olympus.
Du hattest ja White House Down
und Olympus Has Fallen.
Genau, Fallen, ja, aber genau. Es war ja von der Thematik her dasselbe, ja.
Ja, White House Down fand ich komischerweise, den kann
ja, jedes. Ja, welcher ist das? Ist das der mit
wie
hießen sie dann?
Ich habe den Namen jetzt auch nicht.
War das der schwarze oder der weiße Präsident?
Der farbige Präsident, genau.
Ah, okay, genau. Dann weiß ich welche.
Wo sie am Anfang doch mit der Tochter sie den Durchgang durch das Weiße Haus machen, so den Rundgang für die Besucher und.
Ja, weil das andere war ja der Gerard Butler.
Mit
und das ist der
Morgan Super, Freeman ja. War, Olympus Has Fallen war mit Morgan Freeman, den du jetzt meinst, genau. In einer der Hauptrollen. Und der andere war mit Gerard Butler als der den Präsidenten da rausholt in irgendeiner Weise.
So genau. Das genau. Andere war ja der Stripper, ja, der Mike, war das nicht der, ach, wie hieß er denn, der Schauspieler?
Keine Magic Ahnung.
Mike, oder? Das war doch der Schauspieler, oder?
Ja, jetzt hast du mich wieder mit Namen, habe ich es manchmal nicht so.
Ja, mir fällt der nämlich jetzt auch nicht ein, ja.
Okay, aber anyway, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen in das Thema Kino, auch nicht gut.
Genau, Morgan Freeman war ja der Vizepräsident, Aaron Eckhart war der Präsident, Gerard Butler war der Agent, bla bla bla. Genau, das war Olympus. Und wie hieß der andere Film?
White House Down.
Genau.
Und das ist eigentlich mein Lieblingsfilm.
Ich muss jetzt wissen, wie der Schauspieler heißt. Channing Tatum.
Ach, genau.
Channing Tatum. Und das ist doch hier unser Stripper, ne?
Ich weiß zwar, wie er heißt jetzt
Magic
mittlerweile.
Magic Mike, genau. Okay. Das ist der,
Okay. Gut, aber das ist mein Lieblingsfilm von den beiden, muss ich sagen.
Also von diesen ist das der besser gefällt, der Film.
Ja, ja, genau, von diesen beiden.
Ja, das war ja Jamie Foxx dann als Präsident und so, das war schon.
Ja, hat er toll gespielt, finde ich. Also, hat mir gut gefallen.
Ja, wobei die ganzen Fortsetzungen hatte ja der Gerard Butler.
Ja, okay. Okay, aber jetzt zurück zu Elderwood Mall in Washington. Das ist ein sehr großes Einkaufszentrum, wo sich auch ein Apple Store befindet. Und neben dem Apple Store befindet sich ein Café. Irgend so eine Kaffeekette, die hier bei uns, glaube ich, gar nicht bekannt ist. Ich habe es jetzt auch gar nicht notiert. Ist ja egal.
Also es ist kein Starbucks.
Okay. Kein Starbucks. Irgend so eine Kette, die wahrscheinlich nur in den Staaten unterwegs ist. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich. Vielleicht gibt es die auch hier und ich habe keine Ahnung davon. Weiß ich nicht. Zumindest gab es einen Einbruch nachts, also quasi nach den Öffnungszeiten. Die Mall hat nicht 24/7 geöffnet. Es gibt auch Läden in den Staaten, die nicht 24/7 offen haben. Soll es doch geben. Und von der Toilette des Cafés gab es dann einen Durchbruch in den Apple Store. Viele Medien haben ja von einen Tunnel gesprochen. Also ich würde es jetzt als Durchbruch bezeichnen, weil ich interpretiere einen Tunnel so, dass es doch schon etwas lang gezogen ist und ein Durchbruch durch eine Wand ist für mich kein Tunnel. Also man ist ja wirklich nur durch eine Wand durchgegangen. Es gibt da auch Bilder, die man dort sehen kann. Und jedenfalls sind sie durch diesen Durchbruch in den Apple Store gekommen und haben 436 iPhones gestohlen im Wert von etwa 500.000 US-Dollar. Was mich jetzt wundert, ist den Dieben eigentlich bewusst, dass sie da mehr oder weniger wertlose Geräte gestohlen haben? Weil nachdem ja bekannt ist, was es für Geräte sind, hat Apple die Dinger markiert in der Datenbank und man kann sie nicht aktivieren und derjenige, der sie aktiviert, der wird schnellstmöglich Besuch bekommen. Also von daher ist das Zeug ja wertlos. Es sei denn, man nimmt die komplett auseinander und verkauft gewisse Einzelteile davon, aber das limitiert sich ja auch sehr stark. Also man kann ja wirklich nicht alles davon verwenden, auch nur gewisse Baugruppen. Also, weil man ja auch bei den Reparaturprozessen ja wenn man gewisse Produkte miteinander verheiratet, auch die Seriennummer eingeben muss, etc. Also, das ist ja alles nicht mehr so trivial, wie es früher einmal war. Also, der Benefit von diesem Diebstahl, den sehe ich jetzt hier nicht so, ehrlicherweise. Keine Ahnung, was damit passiert. Oder was die sich gedacht haben.
Ja, die Geräte gehen am besten direkt ins Recycling, ja.
Ja, ich meine, wenn sie sich jetzt spezialisiert hätten auf, sagen wir mal, Zubehör wie Cases oder so, weil das ist ja okay, das kann man ja weiterverkaufen, aber da lohnt sich ja auch so ein Einbruch nicht. Es sei denn, man hat wirklich Riesenmengen von Cases oder Kabeln oder was weiß ich, meinetwegen auch Magic-Mäuse, aber doch nicht iPhones. Also ganz, ganz komisch. Verstehe ich nicht. Naja, gut, sie sind halt durch das Café eingebrochen. Gut. kommen wir zum letzten Thema oder zum vorletzten Thema der heutigen Sendung. Kommen wir zum angekündigten Gadget-Review, was wir ja eigentlich schon in der letzten Woche fast abgearbeitet haben, weil wir haben ja da über dieses Patent gesprochen, was Apple ja eingereicht hat oder was Apple zugesprochen worden ist bezüglich der Displays auf den AirPod-Cases. Und da habe ich ja gesagt, naja, das ist ja mehr oder weniger ein alter Hut in Anführungsstrichen. Das hat ja die Firma JBL schon im Angebot bei einem relativ neuen in ihr System. Und ich habe auch gesagt, dass so ein Ding im Zulauf ist. Und schwupps, wir haben am Freitag die Sendung aufgenommen und am Samstag hat dann die Post bei mir geklingelt und hat mir ein kleines Paket in die Hand gedrückt. Dort enthalten war das JBL Tour Pro 2 In-Ear-System. Tja, und du hattest ja so ein bisschen Skepsis, ne, bei dem Ganzen. Oder du warst dem ja nicht so aufgeschlossen gegenüber dem Display. Dem Display, genau. Und ehrlicherweise, nachdem du mir das so ein bisschen in Anführungsstrichen eingeredet hast, dass das doch alles uninteressant ist.
Eingeredet.
Naja, also hast mir das so ein bisschen madig gemacht, das Display, muss ich sagen. Also ich war dann auch davon nicht mehr so überzeugt nach dem Podcast von der letzten Woche und habe gesagt, naja, eigentlich hat er ja recht. Aber dennoch habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Ding jetzt eine Woche zu testen und muss sagen, ja, du hast nicht ganz recht gehabt. Ich glaube, wir haben beide recht gehabt. Also ich glaube, das teilt sich so ein bisschen auf. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Fangen wir mal mit dem Auspackerlebnis an und mit dem ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist doch sehr, sehr, sehr positiv. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich so einen guten Überblick über die In-Ear-Systeme von JBL habe und auch die ganzen Klassen und auch die ganzen Qualitätsstufen ganz gut beurteilen kann, weil JBL hat ja ein sehr großes Produktspektrum und ich habe auch schon einige In-Ear-Systeme getestet, von günstig bis mittelteuer bis jetzt auch bei dem aktuellen Gerät bis relativ preisintensiv. Und da merkt man schon so beim ersten Eindruck, ja Mensch, das macht was her, das ist was oder das ist jetzt nicht so toll. Und hier finde ich sehr, sehr positiv, dass das Gefühl vom Kunststoff, das ist jetzt nicht so ein klassisches Soft-Touch und ich finde auch gut, dass man jetzt von diesem klassischen Soft-Touch wieder zurückgeht auf normales Kunststoff, weil Soft-Touch hat ja auch so ein bisschen Probleme bei der Langlebigkeit. Soft-Touch-Oberflächen, wenn man jetzt nicht in den hochqualitativen Bereich geht, werden mit der Zeit doch irgendwann sehr, sehr speckig oder sogar auch klebrig, wenn man wirklich günstiges Soft-Touch auswählt. Also ich bin ja ein absoluter Gegner von Soft-Touch-Oberflächen. Ganz schlimm ist es ja bei Autos. Wenn jetzt irgendein Autohersteller Soft-Touch verbaut, dann ist es schon für mich ein Ausschlusskriterium, mir so ein Auto zuzulegen. Also da drehe ich ja völlig frei. Und genauso finde ich es auch bei technischen Gadgets, Soft-Touch sollte vermieden werden. Und hier haben sie so ein ganz leichtes Soft-Touch, was das so ein minimales Gefühl von Soft-Touch vermittelt, aber kein klassisches Soft-Touch ist. Ganz toll verarbeitetes Case, muss ich sagen. Und wenn man das Scharnier aufklappt und es im Vergleich zu den anderen JBL In-Ear-Cases in Betracht zieht, oder wenn man diese, egal was es da jetzt ist, sei es die JBL Free oder die JBL Free X, wie sie alle heißen, habe ich hier das Gefühl, dass dieses Scharnier besonders gut sitzt und kaum Spiel hat. Bei den anderen ist es so, wenn man so das Ding aufklappt und so seitlich so ein bisschen versucht, das zu bewegen, dass man da ein bisschen Spielraum hat. Und das merke ich ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr exakt sitzt und sehr, sehr gut zuklappt und auch einen satten Sound beim Zuklappen von sich gibt. Das mag ja für viele nicht so wichtig sein, wie gut es klingt, wenn man ein Case zuklappt, aber ich finde schon, das ist so der Gesamteindruck, wie klingt es, wie lässt es sich anfassen, das ist genau wie bei einer Autotür, wenn die scheiße klingt, hat man auch ein schlechtes Gefühl bei der Marke oder bei dem Auto, das sind so alles so Erlebnisse, sowohl akustische Erlebnisse, sowohl auch haptische Erlebnisse, die bei so einem Produkt mit einfließen oder die bei mir mit einfließen. Und das vermittelt dann auch so ein bisschen Vertrauen, so Vorschussvertrauen in das Produkt, finde ich. Und das hat dieses JBL, diese JBL Tour Pro 2 oder dieses Vertrauen wurde durchaus übermittelt oder wurde mir damit übermittelt mit der Auswahl vom Material her. Übrigens, das Spiel in den Scharnieren, das kann Apple genauso gut. Das ist teilweise bei manchen AirPods auch der Fall, dass das Spiel etwas größer oder etwas weniger groß ist. Apple hatte auch große Probleme mit, das Scharnier vernünftig in den Griff zu bekommen. Also das ist jetzt nicht nur das JBL-Problem, sondern das ist auch bei Apple zu Hause das Problem. Gut, der zweite Eindruck, der sofort kommt, ist natürlich das Display, was sehr, sehr präsent auf der Vorderseite ist. Da haben wir 1,45 Zoll. Das ist schon mal das Maximum, was man nach meiner Meinung auf diese Art von Case unterbringen kann. JBL nennt es ja Smart Case und es ist nach meiner Meinung auch ein wenig smart. Sie haben da natürlich auch ein großes Alleinstellungsmerkmal und haben auch das gute Recht, das Ding Smart Case zu nennen, was sofort auffällt. Man klappt das Display auf, den Case-Deckel auf. Das Display kann man nicht aufklappen, also den Deckel auf und das Display springt sofort an. Und auch in der Grundeinstellung ist das Display sehr, sehr hell. Bedeutet aber auch, man kann die Helligkeit noch etwas anpassen, man kann sie noch etwas nach oben ziehen und wenn man das tut, hat man schon ein extrem helles Display, was auch wichtig ist, wenn man es zum Beispiel draußen benutzen möchte. Und ich habe es jetzt auch mal ausprobiert, wir hatten auch am Ostersonntag war es ja auch bei uns relativ hell und habe das mal im Freien ausprobiert bei Sonneneinstrahlung und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Da hat JBL schon ein bisschen nachgedacht und auch ein gutes, hochwertiges Display verbaut. Und um das Display, um die Bedienoberfläche zu erreichen, hat man diese klassische Slide-to-Unlock-Bewegung. Wir kennen es alle von den ersten iPhones. Und das macht auch Sinn, dass sich das Gerät nicht einfach in der Hosentasche oder durch irgendwelche Bedienungen oder ungewollten Bedienungen verstellt oder irgendwelche Dinge ausgelöst werden, ist es natürlich auch sinnvoll, dass man hier einen Displayschutz hat in Form von Slide to Unlock. Also das sind jetzt so die ersten Eindrücke, die man macht, wenn man das Produkt auspackt. Auf die technischen Dinge, wie gut sie klingen oder wie nicht gut sie klingen, möchte ich jetzt heute weniger eingehen, weil das ist mehr oder weniger vergleichbar mit anderen Top-JBL in ihr Kopfhörersystemen, sage ich jetzt mal, weil das sind Dinge, die das Produkt nach meiner Meinung nicht ausmachen. Ich möchte heute explizit auf das Thema des Smart Cases eingehen. Dennoch ist Bluetooth 5.3 an Bord, die aktuellste Bluetooth-Variante. Und ich habe jetzt hier nochmal die Arbeit gemacht, weil das Case an sich und auch die Kopfhörer haben so eine leichte, bulky Darreichungsform und ich habe sie auch mal ausgewogen. 6,1 Gramm wiegt ein In-Ear-Stöpsel und das Case ohne die In-Ear-Stöpsel wiegt 73 Gramm. Also sie ist durchaus leichter, es ist vom Gewicht durchaus leichter, als der optische Eindruck vermittelt. Deswegen habe ich das Ding mal auf eine Briefwaage gelegt und habe das einzeln abgewogen. Da sind wir auch schon nochmal bei der Darreichungsform. Es ist ein bisschen größer als jetzt zum Beispiel ein AirPod, liegt aber daran, dass da auch ein etwas größerer Akku drin hängt und dass das Display natürlich auch ein bisschen Platz benötigt und dass der größere Akku natürlich auch ein bisschen Platz benötigt. Und jetzt kommen wir zur Hauptattraktion nach meiner Meinung, zum Display und zur App. Die App ist, finde ich, so ein Paradebeispiel für diese Tour Pro 2, weil man hat eine extrem große Möglichkeit, die Dinger zu individualisieren und für seine Bedürfnisse anzupassen und somit auch die Presets zum Beispiel, die man im Display hat, anzupassen. Also man kann vorkonfigurierte Presets ablegen für den Equalizer oder für bestimmte Modi-Funktionen, so wie das Display letztendlich sich darstellen soll oder das, was das Display und das Smart Case einen persönlich an Einstellungsmöglichkeiten bieten, soll. Bedeutet, man kann letztendlich nicht alles über das Display abhandeln. Man kann sich so gewisse Favoriten dort ablegen, weil das Display, wie ich es eben schon sagte, ist nur 1,45 Zoll groß und das reduziert natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit der Einstellungen letztendlich. Aber dazu hat man natürlich die App, wo man das für seine Bedürfnisse anpassen kann. Und ich sag mal so, 95% von den Dingen, die man im Alltag braucht, kann man sich dort ablegen und hinterlegen und hat doch eine schnelle, kompakte Möglichkeit, die Dinger zu bedienen und einzustellen. Und da kommen wir jetzt auch zu den grundsätzlichen Funktionen vom Display. Wir haben erstmal eine Statusinformation, Uhrzeit und Akkulaufzeit oder den Akkustand. Und das finde ich doch sehr praktisch, dass man sofort, wenn man die Dinger zum Beispiel auf dem Schreibtisch liegen hat, ohne jetzt zum Beispiel das iPhone hervorzukramen, man sieht sofort, wenn man kurz drauf tippt auf das Display, ich habe jetzt die Uhrzeit, ich habe jetzt den Akkustand. Oder ich habe jetzt zum Beispiel folgenden Titel, den ich abspiele, wenn ich einen Titel abspiele, was je nachdem dann auch die Laufzeit vom Titel oder ich habe die Möglichkeit dann auch zu skippen, zu pausieren, zum nächsten oder auch zurückzuspulen innerhalb des Titels. Das kann ich dann alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr fix auf dem Display machen. Und ich war auch sehr, sehr skeptisch, ob das nicht vielleicht einfacher ist, wenn man das auf dem iPhone macht. Das kann sein, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, das über dieses Display zu machen, muss man es natürlich über das iPhone machen. Aber bei mir war es zum Beispiel der Fall, ich habe es auf dem Schreibtisch liegen gehabt, habe einfach nur auf das Display getippt und habe super schnell auf Pause gedrückt. Und so schnell kann ich das iPhone nicht aus der Tasche ziehen, kann das iPhone nicht entsperren, als wenn ich jetzt einfach nur das Display aktiviere von dem Smart Case, was auf dem Schreibtisch liegt. Also ich fand das jetzt wesentlich schneller im Zugriff, liegt wahrscheinlich auch an meinem persönlichen Use Case, den ich jetzt habe, als das jetzt über das iPhone zu machen. Anderes Beispiel, ich habe es zum Beispiel mit dem Mac konnektiert, das Ganze, und muss jetzt nicht unbedingt mir wieder den Player in den Vordergrund rufen am Mac, kann jetzt einfach nur schnell auf das Display zugreifen und kann jetzt vor- und zurück tippen, kann jetzt Pause drücken, kann die Lautstärke verändern und habe quasi die wichtigsten Bedienfunktionen im schnellen und direkten Zugriff. Ich sag mal, wenn man jetzt nicht diese Option hätte, würde man wahrscheinlich diese Option nicht vermissen, weil wie soll man was vermissen, was man nicht kennt? Aber dadurch, dass man jetzt eine zusätzliche Bedienoberfläche hat, eine zusätzliche Bedienfunktion, kann man sie halt auch benutzen oder in Betracht ziehen, sie zu benutzen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Feature, was ich jetzt unbedingt brauche, aber es ist sozusagen ein Feature-Set, weil man ja auch eine Informationsquelle hat und eine Bedienmöglichkeit hat, die einen den Alltag ein wenig erleichtern oder ein wenig bequemer macht oder den Alltag ein wenig bequemer gestaltet, finde ich jetzt persönlich. Also man hat eine Option, die man angeboten bekommt, die man nutzen kann oder nicht nutzen kann, ein zusätzliches Bedienkonzept, was einem präsentiert wird. Und es gibt ja auch genügend Leute, die zum Beispiel keine Apple Watch haben, wo sie ihre Musik mitsteuern können. Und mit so einem Smart Case haben sie natürlich eine bequemere Möglichkeit, ihre Musik zu steuern, ohne das iPhone jetzt zur Hand zu nehmen oder ohne jetzt zum Beispiel großartig am Mac rumzuklicken. Ja, also ich finde es sehr interessant. Ich habe mich gewundert, wie gut es sich in den Alltag bei mir eingefügt hat. Gerade auch diesbezüglich, dass man es durch die App, die es ja dazu gibt, sehr gut anpassen kann auf seine Bedürfnisse und gerade auch die Auswahl der Presets, die man hat, die man sich halt individuell anlegen kann oder dass man zum Beispiel auch das ANC anschalten kann, ausschalten kann, ist doch sehr angenehm. Und gerade diese ANC-Funktion, die schalte ich zum Beispiel gerne mal aus oder gerade auch diese Presets. Zum Beispiel, was ich jetzt festgestellt habe, es gibt ein vordefiniertes Preset, was quasi werkseitig installiert ist. Das nennt sich Vocal, also Stimme. Und dieses Preset eignet sich hervorragend zum Konsumieren von Podcasts, logischerweise, weil es halt optimiert ist auf die Stimmenwiedergabe. Und ich habe bisher kein, das ist jetzt natürlich auch sehr objektiv, weil Wahrnehmung von Akustik, von Klang ist halt auch immer sehr individuell und auch immer sehr subjektiv, nicht objektiv, habe ich halt bis jetzt kein Kopfhörer gehört, der so gut optimiert ist in Kombination mit diesem angelegten Preset für das Konsumieren von Podcasts. Und das hat mich mehr oder weniger dazu bewogen, die Dinger jetzt als mein Daily Driver einzusetzen, was ich niemals gedacht hätte, weil machen wir uns nichts vor, also so ist es zumindest bei mir. Ich teste sehr viel In-Ear-Systeme, sei es jetzt von JBL, sei es von Nura oder wie sie alle heißen, und ich teste sie auch wirklich durch und auch auf Herz und Nieren, aber nach dem Testen falle ich zum Beispiel immer wieder auf die AirPods zurück. Und das ist mir jetzt hier nicht passiert. Ich habe die jetzt wirklich seit einer Woche im intensiven Gebrauch und bin bisher nicht auf die AirPods zurückgefallen. Das hat mich jetzt persönlich sehr überrascht. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie wirklich sehr, sehr gut klingen bei Podcast-Konsum, zumindest nach meiner subjektiven Wahrnehmung, und dass sie extrem bequem sind. Das ist auch mit Abstand eines der bequemsten In-Ear-Systeme, die ich bisher getestet habe, auch durch die Anpassung der ganzen Ear-Tips, die mit dabei liegen, aber auch von der grundsätzlichen Passform und auch von dem Gewicht her von nur 6,1 Gramm finde ich sie extrem bequem. Und somit sind sie bis jetzt noch mein Daily Driver. Und der zweite Punkt oder der dritte Punkt vielmehr, die ist die lange Akkulaufzeit, wie ich sie bisher auch nicht bei den AirPods hatte. Die AirPods haben bei mir nie so lange durchgehalten, wie es Apple mir versprochen hat. Bedeutet, ich komme hier auf 8 Stunden mit ANC und ohne ANC auf 10 Stunden. Und ANC nutze ich sowieso nur in ganz gewissen Situationen, also jetzt auch nicht zu Hause, weil da arbeite ich in einer ruhigen Umgebung und da muss ich jetzt mein Umfeld nicht abschalten, sondern habe dann mehr oder weniger ANC deaktiviert. Und der zweite Punkt ist, ich habe die Möglichkeit, sie, wenn das Case aufgeladen ist, das Ding dreimal nachzuladen. Also summa summarum komme ich persönlich inklusive dem Case auf 40 Stunden Akkulaufzeit. Und das ist schon sehr respektabel, finde ich. Und nach 15 Minuten Ladezeit kann ich das Ding schon 4 Stunden weiterverwenden. Also die Akkulaufzeit, die bequeme Passform und die gute Abstimmung auf diesen Podcast-Konsum, auf den Klang von Stimmen, hat mich dazu bewogen, das Ding jetzt wirklich täglich zu benutzen. Es gibt auch ein paar Nachteile. Das ANC ist mehr oder weniger so mittelmäßig, aber es ist auch kein Produkt, was jetzt nach meiner Meinung davon JBL ausgelegt worden ist, die besten ANC-Kopfhörer am Markt zu sein. Das Ding wurde ausgelegt, um der finde ich jetzt, so nehme ich es wahr, um ein Produkt des Alltags zu sein. Ich sag mal, die Helden, die In-Ear-Systeme für den Alltag, die Helden des Alltags, ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber das Ding hat wahnsinnig gute Querschnittskompetenzen, auch bezugnehmend auf die lange Akkulaufzeit und die vielen Optionen, die ich in der Bedienung habe. USB-C als Ladeport und sind so zwei kleine Dinge, die das Gerät nach meiner Meinung noch extrem rund machen würden. Wenn das Ding einen Speicher hätte, wo ich, sagen wir mal, so 200 Songs reinspeichern könnte, dann wäre das Ding noch super cool, dann wäre es noch autark zum Gerät, zum Device hin. Die Oberfläche würde es durchaus hergeben oder die Displaygröße würde es durchaus hergeben, das Ding auch als MP3-Player bedienbar zu machen. Und wenn man das Ding über QI aufladen könnte, nicht nur über USB-C als Steckerport, dann wäre das ein sehr, sehr rundes Produkt. Aber wie gesagt, das Ding hat viele gute Ansätze, die es für mich außerhalb der Apple-Welt für ein interessantes Konkurrenzprodukt zu den AirPods machen. Das hatte ich nie gedacht, dass das so passieren wird. Bin überrascht. Ja, und was ist immer ein guter Indikator dafür, dass ein Produkt eine gewisse Marktpräsenz hat? Es gibt bereits Third-Party-Anbieter, die für das Display schon Schutzfolien anbieten. Und das zeigt mir immer, das Produkt muss eine gewisse Durchdringung haben, wenn es schon Zubehörprodukte von Third-Party-Anbietern gibt.
Ja.
Ja. So, das dazu. Jetzt habe ich wieder länger über das Ding gesprochen, als ich wollte. Hast du noch Fragen dazu?
Nein.
Okay, letzte Woche kam dir das alles so ein bisschen mit Display und so, alles so ein bisschen...
Das schließt sich mir immer noch nicht ganz, aber...
Okay. Sagen wir es mal so, abschließend. Man braucht jetzt nicht unbedingt in erster Linie so ein Display. Aber es ist eine zusätzliche Bedienoption, die einem angeboten wird und die ich persönlich auch gerne nutze. Das ist so das Fazit, was ich zum Display sagen kann. Und dadurch, dass sie ein so extrem helles Display da reingebaut haben, ist es auch durchaus im Alltag gut zu verwenden. Hätten sie da jetzt so ein Schwarz-Weiß- und Brökel-Display reingebaut, was schlecht zu erkennen ist und wo man auch das Ding schlecht bedienen kann und was nicht gut reagiert, hätte man gesagt, was soll denn der Kram? Aber dadurch, dass die Bedienbarkeit sehr, sehr gut ist und dass ich auch mit meinen großen Wurstfingern damit klarkomme, finde ich, macht es auch Spaß, das Ding über das Display zu bedienen. Das ist das, was ich jedenfalls in den 8 Tagen zum Display sagen kann. Gut. Jetzt haben wir aber wieder wirklich sehr überzogen, gadgettechnisch. Gut. Und wir haben aber natürlich, was heißt natürlich? Nein, nicht ganz natürlich. Wir haben aber noch ein Gewinnspiel für unsere Hörer. Und das passt ganz gut zum Gadget, weil JBL hat uns nämlich was zum Verlosen mitgeschickt. Und das ist leider kein In-Ear-Kopfhörersystem von JBL. Es ist ein schöner Bluetooth-Lautsprecher, den wir auch schon öfter mal besprochen haben. Es ist die ist der Bluetooth-Lautsprecher Charge 5, also das aktuelle System der Charge in der 5. Generation in der Farbe Schwarz. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter, solider Lautsprecher in der Mittelklasse sozusagen, also der Golf von JBL. Und den kann ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Die Auslosung erfolgt dann zur nächsten Sendung oder kurz vor der nächsten Sendung werde ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin kontaktieren. Tja, sehr schön. Gut. Ich würde sagen, wir sind durch.
Ja.
Ja?
Okay, gut.
Aber jetzt kannst du wieder aufwachen. Jetzt kannst du wieder aufwachen.
Ja, die Stummschaltung wieder rausnehmen, ne?
Ach so, ja, ja. Okay. Hm. Ja, gut. Dann lass uns das Ding für heute dicht machen.
Genau, bis nächste Woche.
Jetzt hast du es aber ganz eilig. Ich wollte gerade nochmal ausholen zum Dialog hier, hätte ich gesagt, zum Monolog.
Du kannst ja einen Monolog jetzt gerne noch halten.
Und du gehst dann sozusagen, ja, ja. Thomas has left the building, oder wie heißt es so schön?
Genau, genau. Der König hat die Hallen verlassen.
Jetzt muss ich an Werner denken. Kennst du die Szene, wer ist heute König?
Mhm.
Ja, sehr schön. Mhm. Okay, dann lass uns das Ding für heute dicht machen und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Ja, tschüss.
Ciao.